Borussia Dortmund und RB Leipzig sind die beiden Gewinner dieses 28. Spieltags in der ersten Bundesliga der Männer. Wir werden jetzt alle neun Partien analysieren mit Greta Linde, freie Sportjournalistin, unter anderem bei Freunde am Abend zu hören und mit Benny Grund, er ist freier Spielanalyst und bei Rondo TV könnt ihr ihn viel auch über internationalen Fußball reden hören. Jetzt gleich hier im Rasenfunk bespreche ich mit diesen beiden den Spieltag, vorher aber noch der Hinweis, ihr habt es hoffentlich schon gehört, wir haben unsere Kontonummer ändern müssen. Das heißt, ihr müsst bitte möglichst schnell eure Daueraufträge abändern. Alle Infos gibt es in den Shownotes und am morgigen Dienstag, das heißt am 8. April, wird auch noch eine Sendung dazu veröffentlicht werden. Da erklären wir ein bisschen die Hintergründe und wir beantworten eure Fragen. Also es ist eine volle Rasenfunkwoche. Legen wir los.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Ich mag an mir, dass ich geil bin und alle Menschen gleich sehe.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ich habe meinen Gästen den falschen O-Ton angekündigt. Es tut mir sehr leid, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr hier seid. Hallo Greta, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ein sensationelles Trikot hast du an, das muss ich einfach mal so sagen. Alle bei Dankeschön. YouTube, die haben es schon gesehen, es ist einfach ein Traum. Und ich habe den Eindruck, auch Benny Grund werden zumindest die Farben dieses Trikots ganz gut gefallen. Hi Benny.
Hi, grüß dich, grüßt euch, danke für die Einladung und ja, Trikot ist sensationell.
Aber wirklich, sensationell war dieser Spieltag. Geht so. Wir haben schon ein bisschen vorher drüber gesprochen. Es waren zähe Partien mit dabei. Deswegen lasst uns gleich reinstarten mit einer der lebhafteren. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Für die Eintracht hätte es die Chance sein können, hier im Intro vorher genannt zu werden, als Gewinnerin dieses Spieltags. Denn dahinter, die Teams haben zum Teil Punkte liegen lassen. Allerdings, die Eintracht, sie konnte es nicht schaffen, bei Werder Bremen zu gewinnen. Denn Werder startet sehr gut, hat sehr viel Kontrolle. Es dauert bis zur 20. Minute, bis die SGE die erste Chance hat. Aber sowohl Ekitike als auch Diatz scheitern mit ihren Versuchen. Stay lenkt dann einen Schuss von Schmid noch an die Latte. Da sieht es so aus, als würde Werder Chancenwucher betreiben. Aber in der 28. Minute ist es dann soweit. Schmid bringt eine Ecke von links nach innen. Berg ist am zweiten Posten komplett frei und ohne Gegenspieler und trifft mit einem Kopfball direkt neben den Pfosten zum 1:0. Dino Topmöller reagiert dann auf eine wirklich schwache erste Hälfte. Direkt nach Wiederanpfiff steht nach einem Fehler von Brown Duksch aber plötzlich völlig allein vor Santos, lupft aber am Tor vorbei. Kurz darauf schnappt er sich eine von Koch abgefälschte Flanke, also Santos in dem Fall. Christensen wird eingewechselt, dann wird es auch ein bisschen besser. Er schießt über das Tor, Weiser vergibt die große Chance aufs 2:0 und als es schon so aussah, als könnte sich das vielleicht rächen für Werder, dass man seine Chancen nicht nutzt, kommt die 84. Minute und doch die Entscheidung. Stay dreht sich toll um Heulund herum und hat damit das komplette Zentrum frei. Er passt auf Weiser, dessen Hereingabe Jinma zwar verpasst, aber hinter ihm kommt Schmid an den Ball, legt ihn sich zurecht und trifft zum 2:0 und damit kann eben Werder Bremen endlich mal wieder zu Hause gewinnen, kann sogar den Anschluss nach oben wieder herstellen. Und Eintracht Frankfurt muss sich die Frage gefallen lassen, warum war dieser Auftritt dann in Summe einfach nicht gut genug? Benny, mit welcher Perspektive auf dieses Spiel willst du anfangen, Werder oder SGE?
Ich glaube, man muss mit Werder anfangen, weil ich weiß gar nicht unbedingt, ob man sagen muss, dass die Eintracht so schwach war oder ob Werder nicht einfach auch brutal gut war in dem Spiel. Also Ich glaube, ich hab echt einige Auftritte von Werder gesehen, vor allen Dingen defensiv kann ich mich fast an keinen besseren erinnern. Also wie sie die Tiefe abgesichert haben, wie sie die Eintracht da überhaupt nicht haben zur Entfaltung kommen lassen, war das schon ein sehr, sehr guter Auftritt. Ich glaube, die Idee von Ole Werner, auch viel 1-gegen-1-Duelle, Oliver Berg gegen die Innenverteidiger zu forcieren, schnell vertikal nach vorne zu spielen, ist eigentlich auch eher atypisch für das, was Bremen normalerweise spielt. Also wenn ich die Aufstellung von Dino Topmöller lese, kann ich mir gut vorstellen, dass sie gedacht haben, dass Bremen in einem Heimspiel sehr, sehr viel auf Ballbesitz geht und weniger auf Umschaltspiel. Und das aber ebenso nicht funktioniert hat. Ich glaube, bei der Eintracht kann man generell noch darüber sprechen, dass viele Spieler einfach einen schlechten Tag hatten und viele der Dinge, die sich Dino Topmöller da vorgenommen hat, nicht funktioniert haben, weil ich fand ehrlicherweise in den ersten 25, 30 Minuten ist schon relativ klar geworden, was die Eintracht da eigentlich vorhatte. Aber für mich steht es und fällt es eigentlich in dem Spiel primär mit ja einem sehr, sehr starken Werder Bremen, die, ja, finde ich auch zu Recht dann gewinnen, ehrlicherweise.
Mhm. Dann lass mal kurz bei der Defensive von Werder bleiben, denn das ist ja eher das Sorgenkind bei Bremen, fast schon traditionell, möchte man sagen. Da gab es ja im Grunde zwei Modi, einmal der tiefe Block, wo man sehr eng beieinander stand und wo die Innenverteidiger auch kein Problem damit hatten, den Stürmern hinterherzugehen, wenn sie sich fallen lassen. Also sprich, es war schon sehr mannorientiert, würde ich sagen. Und im zweiten Modus gab es ein aggressives Pressing, mit dem es dann die SGE zum Teil über lange Phasen gar nicht geschafft hat, so wirklich kontrolliert nach vorne zu kommen. Also der Exitball war dann oft ein langer Ball nach vorne. Oder Theat hat eben einen seiner Superpässe in den Achterraum probiert. Zweimal sind sie angekommen, zweimal waren es aber auch verheerende Fehlpässe. Also die Bilanz war dann durchaus durchwachsen. Ist das von Werder Bremen jetzt nochmal anders gewesen als in vergangenen Spielen? Du hast ja auch gesagt, dass sie besser ausgesehen haben als bei den Partien, die du von ihnen analysiert hast. Warum hat das so gut funktioniert?
Also das hohe Pressing hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil die verschiedenen Modi sind ja schon, dass sie bei einem hohen Pressing auf eine komplette Mannorientierung umgestellt haben, also dann hinten auch 1-gegen-1 abgesichert haben. Würde schon sagen, dass das bei der SGE über die ganze Saison so ein bisschen auch das Sorgenkind ist, wenn sie so unter ganz starkem Gegnerdruck aufbauen müssen. Vor allen Dingen, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber weil beide Torhüter auch nicht unbedingt plus eins Feldspieler sind, also sondern halt ja, konventionelle Torhüter in Anführungszeichen, aber du sie zumindest unter Druck nicht so einbinden kannst, wie es zum Beispiel Bremen auf der anderen Seite kann mit Cetera. Das heißt, unter Gegnerdruck dann halt, wie gesagt, auf den langen Exitball wählen. Und wenn du halt im 5-2-3 relativ kompakt verteidigst, ja, kannst du halt immer über die Halbräume mitgehen. Und ich finde, du hast bei Frankfurt, und die haben ihn natürlich auch mit ihrer Formation voll in die Karten gespielt, man hat das im Scouting-Feed super gesehen, dass Tuta in der ersten Halbzeit, der ist immer permanent direkt in die Pressinglinie von Romano Schmid abgekippt, die ganze Zeit. Und der hat sich gefreut, weil der einfach nur aus dem linken Halbraum einfach vertikal drauflaufen konnte. Und es ist dann natürlich in der Fünferkette, vor allen Dingen, wenn die Eintracht versucht, über die Außenverteidiger immer in die offensiven Halbräume zu kommen, ist es schon gut, wenn du über die Halbverteidiger einfach immer rausverteidigen kannst und aber so abgesichert bist, dass du auch immer noch jemanden in der Tiefe hast. Und generell fand ich, ja klar, also Bremen hat das sehr, sehr gut gemacht, also die Räume klein gehalten, ja auch immer sehr, sehr aggressiv rausverteidigt, am Mann draufgegangen, dann in den jeweiligen Phasen auch immer geswitcht, aber Frankfurt hat auch relativ viele Kontakte immer gebraucht, um in diese Halbräume reinzukommen, also du konntest dich auch immer als Werder sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr gut positionieren. Also es fehlte dann vor allen Dingen auch so die letzte Druckphase von der SGE, wo sie dann nochmal gut ins Gegenpressing gekommen sind, wo sie das chaotische rausverteidigen oder dann mal eben eine chaotische Struktur von Bremen auch in einem kompakten Block nicht ausnutzen konnten. Trotz alledem, ja, war das einfach sehr, sehr gut von Bremen, weil ich schon immer das Gefühl habe in der Bundesliga, ich weiß nicht, wie es euch da geht, dass es wenig Teams gibt, die das über 90 Minuten aufrechterhalten können. Und das konnte Bremen in dem Spiel, dass sie das konsequent über 90 Minuten so verteidigt haben. Und ja, damit hatte die SGE echt, echt große Probleme.
Ja, ich meine, zum Spiel gehört mit dazu, wenn in der Phase, vor allem Anfang der zweiten Hälfte, wo die Eintracht dann aggressiver rauspresst und dann Werder auch durchaus ein paar Probleme hat, wenn da das 1-1 fällt, reden wir vielleicht ein bisschen anders über das Spiel. Also es gab ja auch die wenigen Möglichkeiten, die die SGE hatte. Aber ansonsten hat das über die weite Spielzeit schon wirklich gut funktioniert bei Werder. Und man muss auch sagen, oft genug, habe ich bei einigen Bremen-Fans gelesen, werden die Einwechslungen von Ole Werner kritisiert. In dem Spiel absolut positiver Faktor. Jede Einwechslung hat was gebracht. Keiner hat den Spielfluss irgendwie minimiert. Das hat gut funktioniert. Und bei Eintracht Frankfurt frage ich mich wirklich, wie viel von den Problemen selbst gemacht waren. Auch durchaus durch so kleinere Entscheidungen. Also bei euch bei Rondo TV, ihr hattet doch dieses sehr schöne Interview mit Ole Werner. Da hat er noch drüber gesprochen, dass es durchaus ein bisschen tricky ist, von einer Fünferkette auf eine Viererkette zu pressen. Und das wäre ja auf dem Papier auch so gewesen bei diesem Spiel, aber dadurch, dass Tuta so oft abgekippt ist im Aufbau, du hast es ja auch schon besprochen, war es dann doch, glaube ich, wieder ein bisschen einfacher für Werder Bremen, weil Agu gar nicht so oft die Entscheidung treffen musste, laufe ich jetzt durch auf Collins, wie hoch positioniere ich mich, weiß er natürlich auf der anderen Seite genauso, aber ich würde sagen, der mit seiner Erfahrung kriegt das dann schon ganz gut hin. Agu wäre da schon jemand gewesen, den hätte man da vielleicht hin und wieder mal irgendwie locken können. Also da weiß ich nicht, ob sich die Eintracht nicht selber auch im Weg stand in dem Spiel.
Standen sie sich definitiv, also mit einem Dreieraufbau, das war ja dann eher so ein 3-1-3-3 im Ballbesitz bei der Eintracht gegen einen 5-3-2, das ist primär erstmal suboptimal, weil du halt total einfach aus Brems Sicht, aus der Position einfach ein paar Meter rauspressen kannst und sofort Druck auf den Ball bekommst. Und das sind relativ kurze Pressingwege, die Bremen da hatte. Plus für mich war das mit das größte Problem bei der Eintracht, spielen und gehen im Ballbesitz. Also sie haben so viel versucht, aus der Position aufzulösen. Also da ist überhaupt keine Dynamik entstanden. Das ist dann häufiger mal Mario Götze, der den Ball dann sich in der Breite abgeholt hat oder so ein Double-Movement auch in der Breite zwischen Collins und ihm, wenn Collins dann ein bisschen höher geschoben ist, dass Götze forst in den Halbraum, aber so im Ballbesitz, das wirklich mal spielen und gehen gegen einen kompakten Block, was das ja wirklich aufbrechen könnte, forciert wurde, hat dann nicht stattgefunden. Ich fand's auch witzig, dass sie ja, also die Idee dahinter ist ja eigentlich auch, viele haben sie auch mal gefragt, ja, warum Larsson auf der 10? Ich glaube, dass das ja auch so ein Thema war, was zumindest diskutiert wurde. Ich glaube, Dino Topmöller hat ja die Idee gehabt, dass Frankfurt grundsätzlich immer dieses kurze Abkippen und dann sofort nach vorne wieder auffüllen. Also du hast dann Tuta, der in die Kette fällt, dann kippt von vorne noch ein weiterer auf die Sechserposition, in dem Fall Larsson, dass du dann halt so ein bisschen Rotation zwischen den Positionen hast, aber real ist eigentlich nur Tuta in die Kette abgekippt und der Rest stand einfach in der Position und hat es versucht, von da aufzulösen. Das ist dann ein bisschen zu wenig und das hat sich dann, der Funfact dabei, das hat sich halt auch in der zweiten Halbzeit einfach überhaupt nicht, also die Hereinnahme von Batshuayi hat gar nichts gebracht, weil effektiv ist einfach Skiri in die Kette abgekippt und der Rest stand trotzdem weiter in seiner Position und damit spielt zu Bremen natürlich auch voll in die Karten und hat nicht so gut geklappt, es ist nicht so aufgegangen, das ganze Ding.
Ja, in der Schlussviertelstunde war es ja dann viel lange Bälle auf Batshuayi, aber das hat Werder absolut souverän verteidigt. Du siehst einfach, Marco Friedl ist wieder zurück. Mit Senelinen hast du gerade einen sehr, sehr guten Sechser. Und auch jemand wie Olli Berg, der spielt sich ja richtig rein. Also der stand jetzt zum 5. Mal in Folge in der Startelf, hat jetzt sein 3. Saisontor gemacht. Also das greift wieder viel besser ineinander bei Werder als noch vor ein paar Wochen. Und es ist lustig, dass du das mit dem Spiel und Gehen angesprochen hast bei Eintracht Frankfurt. Also das Konzept ist ja, dass man den Ball passt zu einem Mitspieler und sich dann aber gleich in eine Bewegung gibt, damit man wieder anspielbar ist. Und ich hatte mir original aufgeschrieben, dass aus dem Spiel und Geh ein Spiel und Wegdreh wurde, weil die Aufbauspieler ganz oft wieder abgedreht haben. Also sie hätten eigentlich nach vorne sich orientieren können, aber sie haben gespielt und haben sich umgedreht und sind wieder zurück in ihre Position gelaufen. Also so ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Also es war insgesamt dann ein enttäuschendes Spiel der SGE. Zudem aber eben auch dazu gehört, wenn die Chancen ein bisschen anders verwertet werden, dann hätte das sogar irgendwie durch die individuelle Qualität auch noch ein Unentschieden werden können. So wird es aber sicherlich so sein, dass sich keins der beiden Teams über den Ausgang beschweren darf. Für Werder Bremen bedeutet das, dass man jetzt 39 Punkte hat. Damit ist man 3 Punkte hinter Platz 7, 5 Punkte hinter Platz 6. Das heißt, also Abstiegskampf, das ist ja sowieso vorbei. War es ja auch schon im Grunde durch den wichtigen Dreier, den man gegen Leverkusen geholt hat. Aber jetzt kann man mal gucken, vielleicht geht noch nach oben was. Wird sich direkt zeigen im nächsten Auswärtsspiel, denn da geht es zum VfB Stuttgart. Das ist einer der Konkurrenten, die versuchen, da noch oben reinzurutschen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt weiter gegen Tottenham auswärts. Wer weiß, ob das vielleicht unterbewusst auch schon eine kleine Rolle gespielt hat bei diesem Spiel. Tottenham auswärts, Heidenheim zu Hause und dann kommen die Spurs nach Frankfurt. Das sind die nächsten 3 Spiele für die Eintracht. Die Niederlage bedeutet allerdings, dass man nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz hat, auf dem aktuell Leipzig liegt. Und das wird jetzt so ein bisschen der Fokus der nächsten Spiele sein. Wir gucken uns mal vor allem die Teams an, die eben aktuell um die Champions League spielen. Und dazu gehört auch Mainz 05. Das war eine Partie, die hat sich Greta genauer angeguckt. Mainz 05 empfängt zu Hause Holstein Kiel und Kiel beginnt gut. Zentner muss alles riskieren, um gegen Rosenbrum zu retten. Dafür trifft allerdings auch Jonathan Burkhardt mit dem ersten schönen Angriff nur den Pfosten. Zentner pariert danach gegen Machino klasse. Also generell, Zentnerparaden waren so ein roter Faden dieses Spiels. Und in der 34. Minute, da ist er dann allerdings machtlos. In einer Szene, in der Mainz länger den Strafraum nicht sauber verteidigt, geht Kiel in Führung. Erst ist die Flanke von Gigovic noch schlecht, aber Rosenboom sichert dann den Ball an der Grundlinie, passt zu Bernhardsson. Der legt sich den Ball am Strafraumrand zurecht und trifft mit einem der schönsten Schüsse dieses Wochenendes mit Hilfe des Lattenkreuzes zum 1:0. In der zweiten Hälfte dann schlägt Däne vor Lee gerade noch den Ball weg, trifft ihn allerdings danach am Knöchel. Nicht ganz klar, warum das jetzt dann kein Strafstoß war, warum das als Unfall bewertet wurde und nicht als in Kauf genommen. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten zu Szenen, wie zum Beispiel Palinja gegen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wer der Gegenspieler war, und Mitte Weiser gegen Florian Wirtz. Ihr wisst, welche Szenen ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Kurz darauf schießt Cassie nur an den Pfosten. Skripski köpft ebenfalls nur an den Pfosten. Also auch Kiel hat hier die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen. Aber dann fällt das 1:1. Erst noch aus dem Abseits heraus, also Veracznik trifft, aber vorher war es Abseits. Und dann in der 75. Minute gibt es aber doch dann den Ausgleich. Mit einem Flugball findet Amiri Weiper, der hinter Becker und Setsch den Ball annehmen und schießen kann, zum 1:1. Eine größere Chance gibt es in der Partie noch. Phil Harris köpft am Tor vorbei. Also Kiel hatte sogar noch die Möglichkeit auf den Auswärtssieg. Aber am Ende, Greta, bleibt es eben bei diesem 1:1. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Gut, muss ich sagen. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass der Spieltag verhältnismäßig langweilig, will ich fast schon sagen, war. Und ich muss sagen, das war turbulent und im Prinzip geht das Unentschieden auch total in Ordnung. Und ich finde, das hätte nicht nur 1:1 ausgehen können, das hätte theoretisch auch ein 4:4 sein können und das wäre für mich okay gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, Kiel hat mich überrascht. Also die haben nicht wie ein potenzieller Absteiger gespielt, fand ich.
Ja, wie viel glaubst du denn, das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich, also natürlich hat Kiel ein sehr gutes Spiel gemacht, aber Mainz auch irgendwie ein bisschen untypisch verteidigt, würde ich fast sagen. Also diese Aktionen, wo man zum Beispiel, also deswegen habe ich das so betont, beim 0:1, du hattest ungefähr 3 Gelegenheiten, dieses Tor noch zu verhindern. Und es gab auch so 2-3 defensive Umschaltmomente von Mainz 05, wo die gar nicht im höchsten Tempo alle nach hinten gerannt sind. Und weil das eben sonst so die Kernspezialität unter anderem von Mainz 05 ist, ist das so aufgefallen? Also welche Rolle hat es denn da gespielt, dass Mainz ja so nicht so ganz bei sich war in dem Spiel?
Zugegebenermaßen eine große, das stimmt schon. Also ich generell kann man, glaube ich, sagen, das Spiel hat ja kaum im Mittelfeld stattgefunden. Das ging ja eigentlich immer vom einen Strafraum in den anderen. Und du hast gerade schon Zentner so gelobt, der auf jeden Fall defensiv da herausragend war. Der Rest der Defensive hat mir nicht so gefallen. Das wirkte zum Teil ein bisschen unabgestimmt. Ich fand, dass auf Kieler Seite trotzdem mehr individuelle Fehler waren, die dann quasi Mainz eingeladen haben. Während Mainz, Kiel, finde ich, ja, wie du schon sagst, so, gut, im Endeffekt waren es dann auch tendenziell individuelle Fehler, aber so ein bisschen, da war die Defensive das große Problem. Ich glaube aber trotzdem, dass die sich wenig Sorgen machen müssen, ehrlich gesagt.
Kiel, meinst du?
Nee, Mainz.
Ach so, ich dachte schon. Nee. Ich dachte, wir lesen die Tabelle Untertitel. Wenig Sorgen in Bezug auf Champions League?
Wenig Sorgen in Bezug auf Champions League, in Bezug auf Platzierung und was die nächsten Spiele angeht. Also ganz ehrlich, da war ja jetzt auch viel Pech dabei mit den ganzen Alu-Treffern. Allein Burkhardt hätte ja irgendwie 3 Tore machen können.
Ja, das stimmt schon. Also eigentlich würde ich dem voll zustimmen bei Mainz 05. Man hat es nur schon manchmal gesehen bei Teams, also Augsburg in der letzten Saison war da zum Beispiel ein Beispiel für, in dem Moment, in dem man richtig was zu gewinnen hat, also wo es dann bei Augsburg ging es damals um Europapokal generell, bei Mainz 05 wäre es jetzt der irre Traum, die Champions League zu erreichen, dann greifen manchmal so Dinge nicht mehr zu 100%, die vorher so in der Selbstverständlichkeit abgelaufen sind. Also ich will da jetzt nichts heraufbeschwören, ich will auch auf gar keinen Fall sagen, Mainz hätte irgendwie jetzt schlechte Spiele gemacht zuletzt, aber sowohl beim Dortmund-Auswärtsspiel als auch jetzt bei diesem Heimspiel gegen Kiel muss ich schon sagen, dass, ja, so wie ich es gesagt habe, Mainz ist meiner Meinung nach nicht komplett bei sich. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Dominik Kohr gefehlt hat. der ist eben wichtig, auch beim Organisieren der Abwehr. Man hat gesehen, Robin Zentner hat die drei Innenverteidiger in der Unterbrechung mal so eine Privatschulung gegeben und hat ihnen gesagt, wie sie jetzt bitte aufbauen sollen. Und das Ding war nämlich ja, bitte macht's halt mehr über die Außen, schlagt ihn zur Not auch mal lang. Wir schaffen es heute nämlich nicht so gut, uns rauszukombinieren. Und das war natürlich was, was Kiel sehr gut gemacht hat. Also wie gesagt, ich will jetzt auch auf keinen Fall das Kleinreden, was die KSV da gemacht hat. Aber ich finde, Mainz 05 ist gerade an einem ganz interessanten Punkt, weil die Spieler sind eigentlich fit. Du hast eine ganz fantastische Tabellenkonstellation. Du kannst jetzt im Grunde nur noch Dinge gewinnen, aber dafür müssen sie das durchziehen, was sie so stark gemacht hat bisher. Und das ist eben zum einen sehr, sehr gutes Pressing. Das fand ich in dem Spiel, in Teilen war es okay. In Teilen fand ich es aber auch ein bisschen unzusammenhängend. Also es gab zum Beispiel eine Szene, da ist Cassie alleine vorne angelaufen und er wird dann überspielt. Und danach pflaumt er komplett den Rest der Mannschaft an, weil er sagt, ja, warum habt ihr denn nicht nachgeschoben? Warum bin ich denn jetzt dann hier vorne? Und Kiel hätte eigentlich dann über seine Seite spielen müssen. Das war ein kleiner Fehler, den Kiel in der Szene gemacht hat. Aber solche Sachen, das müsste man jetzt wieder rauskriegen, was auch gut möglich ist.
Vielleicht kann man es am Mittelfeld ganz gut sehen oder erklären. Also da fand ich zum Beispiel Lee ziemlich schwach oder unauffällig, während ich Nebel zum Beispiel richtig, richtig gut fand, der ja auch zig Sachen vorbereitet hat. Ich glaube, die meisten Sprints, die meisten Zweikämpfe gewonnen. Ja.
Auch die meisten Schüsse, glaube ich. Also. Satz,
ja, glaube ich auch, beenden wollte. Aber vielleicht ist das so ein bisschen sinnbildlich für Mainz Situation gerade.
Ja, das stimmt. Also Paul Nebel wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er hatte übrigens keinen einzigen Schuss. Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Dann hat er wahrscheinlich sehr viele vorbereitet, weil er war eigentlich bei allen Offensivaktionen irgendwie mit eingepreist. Und man muss auch sagen, und da kommen wir jetzt dann vielleicht dann wirklich zu den Dingen, die Kiel sehr gut gemacht hat. Was bei Mainz 05 wirklich auffällig war, dass es in Teilen fast wie so ein Rückfall in ältere Zeiten unter Bo Henriksen war, wo man sehr viel über lange Bälle hinten rausgespielt hat. Das war auch das, was Robin Zentner, glaube ich, seinen Innenverteidigern gesagt hat. Bitte schlag die mal lang. Und warum musste er das den Innenverteidigern sagen? Weil Holstein Kiel sehr, sehr mutig im Pressing war, sehr mannbezogen und sie waren halt extrem eng an ihren Gegenspielern. Das heißt, dieses Ablagenspiel, was Mainz 05 eigentlich so gern auch durchs Mittelfeld inzwischen manchmal hindurch spielt, das haben die in Gladbach ganz wunderbar gemacht, jetzt erst vor kurzer Zeit, das war gar nicht so wirklich möglich, beziehungsweise es war schwieriger durchzuführen, weil du hattest immer einen Kieler in deiner Kniekehle hängen und dann gab es da ein paar Ballverluste, ein paar Ungenauigkeiten und dann hast du gemerkt, wie unwohl sich Mainz 05 auf dem Platz gefühlt hat. Und das hat halt Kiel wirklich gut gemacht. Und das ist schon wieder so ein Spiel der KSV, wo man sich denkt, meine Güte, wenn ihr ein bisschen mehr das Glück auf eurer Seite hättet oder vielleicht den einen Stürmer, der dann doch mal aus zwei Chancen ein Tor Minimum macht, vielleicht sogar zwei, dann könnten die in ganz anderen Tabellensphären sein. Also damit meine ich definitiv über dem Strich. Sie sind ja gerade Letzter. Also Kiel mal wieder, muss man sagen, in der Saison sehr gutes Spiel gemacht, aber nicht so wirklich dafür belohnt worden.
Ja, ich glaube, denen sind zwei Sachen so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Zum einen, dass es zu viele individuelle Fehler waren. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber einmal kriegt doch da Costa den Ball quasi zugespielt und kann daraus dann einen Konter starten.
Ja.
Und zum anderen, du hast gerade schon gesagt, dass sie nicht den einen Stürmer haben und immer wieder war ja Rosenboom einfach derjenige, der dann versucht hat, die Dinger reinzumachen. Und da hast du ja auch gemerkt, der ist halt Verteidiger und nicht Stürmer. So. Und das sind dann, glaube ich, zwei Sachen, die unglücklich zusammenkommen, wenn man so will, die dann halt dazu führen, dass es hier dann wieder nur ein Unentschieden ist. Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, das war das erste Kieler Unentschieden, was kein 2-2 war.
Stimmt, hast recht, ja.
Genau, also wie gesagt, die haben jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber was du meintest, so jetzt auch nicht wie so ein krasser, sicher geglaubter Abstiegskandidat. Mhm.
Also das,
was sie trotzdem sind in meinen Augen. Ich bin ganz sicher, dass sie absteigen werden, aber so wie sie gespielt haben, haben sie sich gut verkauft.
Gerade für die Kiel-Fans, aber es ist schön aufgepumpt. Ja, also das, was du mit Rosenboom sagst, das ist mir auch aufgefallen. Also Rosenboom war mit der aktivste Spieler auf beiden Seiten des Feldes, eben sehr, sehr wichtig im Spiel nach vorne, hat ja auch dann den Assist zum 1:0, aber eben auch defensiv. Defensiv war es halt interessant, weil Rosenbohm immer wieder die Entscheidung treffen musste, rücke ich raus auf Mwene und auf Lee und oder lasse ich mich fallen. Und in der Regel hat er das eigentlich ganz gut gemacht. Einmal allerdings, da hat er sich total verschätzt, das war, als das Abseitstor zum 1:1 gefallen ist. Da ist ihm Veratschnik im Rücken davongelaufen und ich glaube, er hat es tatsächlich in dem Moment nicht gesehen, dass Becker nicht ihm hilft, also dass Becker nicht rausrücken kann, weil der war innen gebunden. Mhm. Und da fällt dann das Abseitstor, da hat er ein bisschen Glück, dass das noch nicht gezählt hat. Ansonsten ist mir das auch aufgefallen. Mir ist auch Tolkiens Rolle im Spielaufbau aufgefallen. Weiß noch nicht, wie gut ich ihn da fand, denn der hat manchmal auch ganz schön riskante Pässe gespielt, weil man immer den Eindruck hatte, also wir hatten das gerade bei Eintracht Frankfurt, die alles mit gefühlt einem Kontakt zu viel lösen wollten. Und Tolkien war zumindest in dem Spiel auch so einer, dass er einen Ball angenommen hat, ihn sich nicht nochmal hingelehnt hat und gelegt hat, weil Mainz nämlich in manchen Phasen gar nicht so wirklich gepresst hat. Und dann hat er den Ball aber genau dahin gespielt, wo alle mitgerechnet haben. Und das wurde manchmal ganz schön eng.
Ja, wobei ich seine Rolle in diesem schönen Kombinationsspiel, ich glaube, das war relativ am Anfang, 10. Minute oder sowas müsste das gewesen sein, ziemlich gut fand, wo Kiel ja direkt über links schön gespielt hat. Also wenn es dann klappt, sieht's echt gut aus. Oder auch, er hat ja auch immer wieder auf Skripski gegeben und so. Das kann schon was, aber wie du sagst, klappt halt nicht immer, beziehungsweise sehr riskant.
Genau, also das war eine Szene, Tolkien und Marcino haben da super zusammengespielt und dann kam Skripski zur Chance. Genau, da der flankt dann und Rosenbohm grätscht aufs Tor. Das war eine der vielen Zentnerparaden, da wo auch Kiel 2-0 stand am zweiten Pfosten. Also das war auch so eine Szene, ja, wo ich mir aufgeschrieben habe, was hat Mainz 05 da gemacht. Aber ja, das stimmt. Und ja, gleichzeitig kann man sich das, glaube ich, auch erlauben, wenn der Spielpartner neben Tolkien mit Commander derjenige ist, der vielleicht am besten ist im Spielaufbau. Also du brauchst gar nicht immer Tolkien, der das macht. Ich bin gespannt, wie da jetzt dann die zukünftigen Gegner drauf reagieren, dass man da durchaus schon sehen konnte, dass eben über diese Seite sehr viel läuft bei Kiel. Aber es war ein wirklich gutes Spiel. Es wäre ein Dreier drin gewesen. Zwischenzeitlich hatte Kiel Bochum überholt und nur 2 Punkte Rückstand auf Heidenheim. Jetzt am Ende sind es dann doch wieder 4 Punkte gewesen. Und das ja, obwohl was ganz Bemerkenswertes bei der KSV passiert ist, habt ihr eine Ahnung, worauf ich anspiele, was in der letzten Woche passiert ist bei Holstein Kiel? Ich hab's gewusst.
Spielst du hier auf einen Transfer an?
Nee.
Der zurück zu uns kommt.
Also zu Schalke 04 meinst du, mit uns muss man kurz dazu sagen, der Rasenfunk hat noch kein eigenes Bundesliga-Team. Nein, aber habt ihr mitbekommen, denn mir ist es nämlich durchgerutscht, also es ist jetzt kein Shaming der Gäste, habt ihr mitbekommen, dass Marcel Rapp seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat?
Doch, das habe ich tatsächlich mitbekommen. Ja.
Ich finde das, also mir ist es durchgerutscht. Ich hatte auch mit Geburtstag und so weiter tatsächlich an dem Tag viele, viele andere Dinge im Kopf und so weiter. Aber das finde ich wirklich bemerkenswert. Wir haben hier den Tabellen 18. Der, Greta hat es ja schon gesagt, also wenn sie absteigen würden, dann würde es uns nicht überraschen. Und der verlängert mit seinem Trainer bis 2028, gibt das bekannt. Und wie gesagt, bei mir ist es nicht angekommen. Das heißt quasi, es hat nicht so die Bubble verlassen, denn das hätte es tun müssen, um bei mir anzukommen. Also, wollte ich hier nochmal kurz erwähnt haben. Ich vermute, die Hörerinnen und Hörer können ja mal Rückmeldung geben. Wusstet ihr, dass Marcel Rapp seinen Vertrag verlängert hat? Ich bin gespannt. Vielleicht war es ja auch nur ich. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es jetzt für die KSV in ein wichtiges Auswärtsspiel geht. Man wird nämlich dann, man wird zu Hause gegen St. Pauli spielen am nächsten Spieltag. Dieses Spiel muss gewonnen werden, anders kann man es nicht formulieren. 4 Punkte Rückstand sind es gerade auf den Relegationsplatz und man müsste ja Teams hinter sich lassen und da würde es sehr helfen, St. Pauli am Kragen zu packen und nach unten zu ziehen. Für Mainz 05 wiederum bedeutet dieses Unentschieden, dass man noch 1 Punkt Vorsprung auf den ersten nicht Champions League Platz hat und auch wenn man damit natürlich sehr gut leben kann bei Mainz 05, ist das aber natürlich das kurzfristige Ziel, möglichst lange dort oben zu bleiben. Es geht jetzt dann weiter auswärts bei der TSG aus Hoffenheim. Das ist die nächste Partie für Mainz. Und mit Hoffenheim haben wir auch schon den nächsten Gegner eines Champions League Aspiranten, nämlich von RB Leipzig. RB Leipzig mit Jolt Löw als neuem Interimstrainer. Ihr habt es ja mitbekommen, Marco Rose wurde entlassen. Wir hatten unter der Woche ein DFB-Pokal-Halbfinale von Leipzig in Stuttgart, bei dem man fast schon ironischerweise sagen muss, da war Leipzig mal besser und hat aber jetzt verloren, anders als man bisher in der Saison ja durchaus manchmal schlechter war und gewonnen hat. Also der Traum vom Pokalfinale, er ist vorbei. Und jetzt war die Frage, wie würde man gegen Hoffenheim im Heimspiel debütieren? Und das ging gar nicht mal so gut los. Also Touré gewinnt sehr früh einen Sprint mit Raum und scheitert gleich zweimal an Peter Gulaschi. Orban schießt dann nach einer Ecke drüber. Das ist die erste Chance für Raba Leipzig. Und dann kommt die 11. Minute, in der Peter Gulaschi einen Rückpass direkt in den Fuß von Touré weiterleitet. Touré passt auf Bischoff, der kann nach einem Kontakt schießen und das überrascht offenbar Peter Gulaschi. Der macht nämlich noch genau den einen Schritt in die Gegenrichtung und ist deswegen zu weit in die andere Richtung unterwegs und kann diesen sehr schönen Schuss zwar, aber doch haltbaren Schuss nicht parieren. Also zwei Fehler in einer Szene und damit führt der Gast. Allerdings dauert es nur bis zur 24. Minute, bis es 1:1 steht. Raum bringt einen Eckstoß vom linken Flügel nach innen. Šeško kommt hinter Stach zum Kopfball. Baumann kann den Ball nicht festhalten und es steht damit 1:1. Auch Oliver Baumann sieht da nicht gut aus. Ausgerechnet Peter Gulaschi und Oliver Baumann, zusammengerechnet ungefähr 3000 Bundesligaspieler Erfahrung. Die patzen. Danach läuft es für beide allerdings besser, muss man sagen. In der 28. Minute kommt es dann zu einer vorentscheidenden Szene. Ostigard bringt Openda zu Foul und wird sofort Robert Hartmann von einer Horde von Leipzigern belabert, muss man eigentlich schon sagen. Also Kapitänsregel, sie wird einfach nicht mehr durchgezogen, denn die Leipziger haben reklamiert, Ostigard sei doch letzter Mann gewesen. Und das kann man so sehen. Chavez war zwar noch in der Nähe, aber Openda hatte die Bewegung nach vorne. Am Ende gibt es die rote Karte und ab jetzt spielt Leipzig in Überzahl. Und ab der 43. Minute auch mit einer Führung im Rücken. Šeško hat schon zu viel Platz in der Innenverteidigung, kann den Ball behaupten und Orban mitnehmen. Der passt auf den Flügel. Die Flanke prallt dann von Touré zu Baku und der trifft mit einem wuchtigen Schuss zum ersten Mal für Leipzig zum 2:1. Wer jetzt allerdings glaubt, dass das Spiel damit komplett entschieden ist, der hat nicht mit Hoffenheimer Kontern gerechnet. Hoffenheim hat mehrmals die Chance aufs 2:2. Unter anderem vergibt Kramaric eine Konterchance zu Beginn der zweiten Hälfte und es fällt sogar das 2:2. Es wäre ein Eigentor von Castello Luqueba gewesen, das allerdings wegen einer ganz knappen Abseitsstellung nicht zählt. Danach haben dann auch noch Šeško hat Chancen, Gulaschi pariert stark gegen Gendré und Bischoff und in der 84. Minute schafft es dann Raba Leipzig, endlich dieses Spiel aus eigener Sicht zuzumachen und es ist wieder mal ein Bundesliga-Dino, nämlich Yusuf Paulsen, der nach einer Rücklage von Raum zum Schuss kommt. Den pariert zwar Baumann noch, den Abpraller legt Gomis allerdings per Kopf zurück zu Paulsen und im zweiten Versuch trifft er dann zum 3:1 und Raba hat dieses Spiel dann doch letztendlich noch gewinnen können und damit eben den Anschluss halten können an die Champions League-Plätze. Benni, die große Frage war ja, was würde sich unter Jude Löw so verändern bei Leipzig? Kann man da schon so ein erstes Schnellfazit ziehen?
Das ist eine gute Frage. So viel hat sich gar nicht getan. Ich glaube, es ist auch schwierig, in einer kurzen Zeit so viel Einfluss zu nehmen. Es war schon viel aus der Position auch auflösen, vor allen Dingen unter Gegnerdruck. Irgendwie sind beide mit einer sehr, sehr ähnlichen Idee im Ballbesitz in dieses Spiel reingegangen. Also haben sich da sehr gespiegelt. Bei Leipzig war es ja mehr so ein 4-2-2-2 und sie haben es dann auch mal versucht, unter Druck mal über den Dritten aufzulösen. Hoffenheim dadurch eben nicht immer ins hohe Pressing kommen zu lassen. Aber dadurch, dass da wenig Dynamik entstanden ist, war Hoffenheim natürlich, ich fand, Hoffenheim hat ein gutes Spiel gemacht, auch in Gleichzahl noch, muss man echt so sagen. Haben da Hoffenheim ein bisschen in die Karten gespielt. Und bei Leipzig entscheidet sich nach wie vor viel immer noch mit der individuellen Klasse, oder viele Spiele entscheiden sich mit der individuellen Klasse. Das ist auch in diesem Spiel so. Ja gut, in diesem Spiel sind es mehr Torwartfehler als individuelle Klasse oder halt individuelle Fehler, die für Leipzig da den Weg ebnen. Aber großartig. Das sind halt total einfache Prinzipien, die man bei Jude Löw erkennt. Ich glaube, das tut der Mannschaft aber auch ganz gut. Also, dass da jetzt nichts Hyperkomplexes gemacht wird. Ich meine, über wie viele Spiele sprechen wir noch, die dazu gehen, sind wichtige Spiele, aber ich glaube nicht, dass du da jetzt mit der Brechstange durchgehst und alles veränderst. Und ich meine, bei Leipzig gegen Hoffenheim erwarte ich auch zumindest gegen den Ball nichts anderes als so Ja, Ralf Rangnick gegen Ralf Rangnick, ehrlicherweise. was dann ja auch so passiert ist. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ist jetzt nichts Aufregendes gewesen.
Mhm. Ja, ich fand es interessant in Gleichzahl, wie viel Hemmung du einfach bei Leipzig noch spürst, in gefährliche Zonen reinzuspielen, weil sie einfach jetzt zu oft dafür bestraft wurden. Du siehst auch, finde ich, dass halt das Personal jetzt ein anderes ist. Also Nedeljkovic auf dem rechten Flügel, Baku davor mit Vermeeren und Seiwald nochmal eine andere Art von Doppelsechs. Und ja, ich glaube, das wird jetzt für immer so bleiben, dass Openda und Jeschko einfach nicht miteinander viben. Das ist ja die, das ist ja die Diagnose, die ich schon hier durch die letzten Wochen durchziehe. Und wenn man aber dann sagen würde, beide spielen Rangnick-Fußball, dann hat Hoffenheim das eigentlich erfolgreicher gemacht. Denn diese Umschaltsituation, die Hoffenheim hatte, auch in Unterzahl, eigentlich ist es ja irre, dass Hoffenheim noch zu so vielen Chancen kommt und dass es im Grunde wirklich nur Glück ist, dass das 2:2 nicht zählt, weil es wirklich nur die Fußspitze ist, die im Abseits steht. Das ist, erklärt vielleicht auch, warum Marco Rose einen anderen Ansatz hatte, der eben risikoaverser war, weil er solche Chancen nicht so ganz leicht zugelassen hat.
Stimmt schon. Ich fand es halt bei Leipzig, um da anzufangen, witzig im Ballbesitz, weil du gerade die Doppelsechs angesprochen hast, die wurden immer in Manndeckung genommen beim Spielaufbau. Und anstatt, dass mal einer abkippt in die Kette, dass irgendein Passweg mal aufgeht in die Halbräume, wo sie dann ja Xavi Simmons haben, standen die ganze Zeit einfach in der Position. Das haben Hoffenheim dementsprechend so in die Karten gespielt. Was ich bei Ilzer witzig fand, ist, dass er einfach nach der roten Karte nichts umgestellt hat. Also gar nichts. Doch, Kramaric hat die Kette aufgefüllt. Und hinten anstatt Bülter. Dass sie dann in einem so einem 5-3-1, 5-2-2 verteidigt haben. Es war ja dann kein hohes Anlaufen mehr, sondern echte Mid- oder Low-Block einfach nur noch wegverteidigen.
Also es sollte eigentlich ein 4-4-1 sein. Das hat man nämlich gesehen, dass er das nach der Karte reingerufen hat. Aber du hast Touré angemerkt, dass er das nicht ganz so im Blut hat, sich immer nach hinten zu orientieren. Also es war eben dann eben ein 4-3 plus irgendwo hing Touré da noch rum, was aber Leipzig ehrlicherweise eigentlich auch kaum ausgenutzt hat. In der zweiten Hälfte dann hat er Touré dann als Linksverteidiger in eine Fünferkette gepackt.
Richtig, genau. Und dann hat, also in der zweiten Halbzeit hat ja RB auch die Statik im Ballbesitz ein bisschen verändert. Also, dass sie dann so ein 3-1-6 mit so brutal hohen Außenverteidigern gespielt haben, mit ganz viel Manpower im Zentrum. Ich finde, sie haben dann viel, viel mehr dieses Boxfluten-Thema forciert. Also, dass sie den zweiten Pfosten versucht haben zu überladen. Da sind ganz, ganz viele Flanken dann auf den zweiten Pfosten gegangen. Und da sind sie dann schon ein bisschen mehr Risiko. Gut, was heißt ein bisschen mehr Risiko gegen 10 Mann? Ich weiß nicht, ob du da mal davon ein bisschen mehr Risiko sprechen kann, aber sie haben zumindest ein bisschen mehr Personal in die gegnerische Hälfte gebracht und sind dann zumindest auch, was die Passketten angeht, ein bisschen risikoreicher unterwegs gewesen. Und Hoffenheim, muss ich sagen, in Umschaltsituationen, also A, stand Leipzig jedes Mal super schlecht gestaffelt bei Umschaltsituationen. Das hat überhaupt nicht gepasst. Aber Hoffenheim spielt es aber auch sehr direkt. Also das finde ich auch, egal ob dann in Gleichzahl, wenn sie dann immer ganz kurz so die Seiten überladen, so mit 3-4 Mann und dann da wirklich steil klatsch durchspielen über die Seiten. Oder auch in Unterzahl geht es sehr, sehr direkt dann vors Tor. Und das hat mir echt ganz gut gefallen. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so viel Hoffenheim gesehen.
Aber das ist keine Schande. Du hast nicht so viel verpasst. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Gut. Kein Hoffenheim-Hate, aber bisher war es nicht so doll.
Na gut, okay. Ja, aber das ist sah dann schon ganz gut aus. Ich glaube, dass wenn du dann, Leipzig hat dann ja im 4-1-3-2 mehr oder weniger gepresst, also dass sie dann wirklich auch nur noch mit einem Sechser abgesichert haben und viel, viel höher dann auch mit der Intensität gegangen sind, ist es dann schwierig, hinten noch kontrolliert rauszuspielen. Man muss ihn aber echt lassen. Hoffenheim hat es ja trotzdem noch versucht. Ne? Also die haben es echt versucht, sauber hinten rauszuspielen, egal ob in Gleichzahl oder in Unterzahl, immer versucht, über den Dritten zu lösen und die Ketten so ein bisschen enger zu halten. Das sah schon ganz gut aus und so entsteht ja dann auch, das ist ja kurz vor dem Tor von Paulsen dann, was den Sack zumacht, ist das ja auch ein Ballverlust von Hoffenheim im Aufbauspiel, weil sie es halt noch versuchen, tatsächlich flach hinten rauszulösen. Und generell, also Hoffenheim finde ich ja, Ergebnis passt nicht, aber Leistung fand ich wirklich vollkommen in Ordnung. Und bei Leipzig ist es irgendwie immer so, bei Leipzig, wenn ich hier im Rasenfunk zu Gast bin, die gewinnen immer Spiele wegen individueller Qualität. Wirklich jedes Leipzig-Spiel, was ich für den Rasenfunk geschaut habe, haben sie aufgrund von ihrer individuellen Qualität gewonnen. Das ist total krass.
Es ist das Motto dieser Saison, lass es dir sagen. Das hast du auch an den Ballbesitzphasen von Hoffenheim eben gesehen, dass die eben in Unterzahl in Ruhe aufbauen können, über ein, zwei Minuten den Ball nach vorne tragen können, weil bei Leipzig eben gerade auch das Pressing nicht funktioniert, also sogar die Kernidentität nicht da war und das konnte jetzt auch nicht wirklich mit Physis zu tun haben, auch wenn man unter der Woche gespielt hat. So, zumindest wirkte es auf mich jetzt nicht so, als ob es damit zu tun hätte. Also Leipzig hat eine ganz, ganz große Baustelle. Die müssen jetzt irgendwie diese Saison zu Ende bekommen. Die sehr gute Nachricht für alle Raber-Fans ist, dass es eben nur noch ein Punkt Rückstand ist auf den ersten Champions-League-Platz und drei Punkte Rückstand auf Rang 3. Also vielleicht sind sogar noch zwei Champions-League-Plätze zu vergeben. Können wir dann gleich noch diskutieren. Es geht jetzt dann weiter auswärts beim VfL Wolfsburg, bevor man zu Hause gegen Holstein Kiel spielt. Und dann kommt man eben auswärts zu Eintracht Frankfurt. Da gäbe es das direkte Duell mit dem aktuell Drittplatzierten. Für Hoffenheim wiederum ist die Situation logischerweise eine komplett andere, also logischerweise für alle, die eben mehr Hoffenheim-Spiele diese Saison gesehen haben. Hoffenheim hat 27 Punkte, damit 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hoffenheim wird jetzt zu Hause gegen Mainz 05 spielen und dann in Freiburg. Die Gegner Hoffenheims, die haben es durchaus in sich. Also Mainz, Freiburg, Dortmund, Gladbach, Wolfsburg und der FC Bayern. Wenn ihr euch überlegt, kommt da noch jemand aus der unteren Tabellenhälfte? Ja, das war schon Wolfsburg auf Platz 12, aber ansonsten niemand. Alle von oben drin. Ist natürlich trotzdem sehr gut möglich, drin zu bleiben bei 5 Punkten Vorsprung. Aber das könnte auch noch eine zähe Angelegenheit werden für Hoffenheim. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch die Enttäuschung zu werten nach diesem Spiel. Und bei zähen Angelegenheiten, da sind wir dann auch schon beim Heimspiel von Freiburg gegen Borussia Dortmund. Denn das ist aus SC-Sicht eigentlich sehr oft eine zähe Angelegenheit gewesen in der Vergangenheit. Man hat eine ganz fürchterliche Bilanz gegen den BVB und die wurde nicht so arg viel besser in diesem Spiel. Im Gegenteil, die hat sich eher noch verschlechtert. Dabei geht es eigentlich noch ganz gut los. Griffo wird bei einem Schuss geblockt. Dann allerdings schon kann Svensson einen Kopfball nicht gut genug platzieren. Adamu trifft nach einem Querpass von Makenga freistehend den Ball nicht. Makengo, Entschuldigung. Er hat Glück, dass es als Abseits gewertet wird. War allerdings sehr knapp. Also man hätte schon eigentlich aus SC sich ganz gerne gesehen, dass er den Ball erstmal ins Tor schießt und man dann nochmal drauf gucken kann. Freiburg zeigt zweimal den identischen Angriff mit einem Steilpass von Doan auf Osterhage, der von der Grundlinie dann zurück nach innen legt. Aber jeweils wird der Ball geblockt. Das hat Dortmund sehr gut verteidigt. Auch Dortmund hat kleinere Chancen, die eben auch meistens geblockt werden. Doch dann kommt die 34. Minute. Riasson hat auf der rechten Seite Platz für eine Flanke, weil Makengo einen schlechten Winkel zu ihm hat. Lienhardt kommt noch an die Flanke, aber Groß kann schießen. Er bleibt an Bayer hängen, von dem der Ball zu Adeyemi springt und der erzielt das 1:0. Direkt nach Wiederanpfiff hat dann Doan die Chance aufs 1:1, wird allerdings dann geblockt bei diesem Schuss. Dasselbe passiert Benze Baini dann auch bei einer Ecke und in der 51. Minute, also schon in der zweiten Hälfte, stellt Dortmund auf 2:0. Nach einem Fehlpass von Matthias Ginter schaltet der BVB um, Bayer passt auf Chukwuemeka, der halbrechts vor dem Strafraum viel Platz und Zeit bekommt für einen Schuss, den Lienhardt noch unhaltbar abfälscht zum 2:0. Dann verhindert Gregor Kobel den Anschlusstreffer gegen Adamu und es fallen noch zwei Treffer für den BVB. 68. Minute, Brandt fängt einen Pass von Kübler ab, gibt den Ball zu Chukwuemeka, der mit der Aktion des Spiels, also mit ein paar Bewegungen, die alle zu einer Aktion zählen, den Ball an Gegenspielern vorbeilegt und dann tief passen kann auf Brandt. Lienhardt kommt zu spät raus und so ist es kein Abseits. Brandt ist durch, muss nur noch querlegen auf Guirassy und der nur noch einschieben zum 3:0 und in der 78. Minute fällt dann sogar das 4:0. Groß verlädt Osterhage, Riasson verlädt Makengo, also da wurden eifrig Verladungen verteilt von Dortmund an Freiburg. Gittens steht dann zwischen den Innenverteidigern komplett frei und kann per Kopf das 4:0 erzielen. Ist ein sehr schön herausgespielter Treffer gegen allerdings auch passive Freiburger, denen in der 89. Minute immerhin das 1:4 gelingt. Wie gelingt es ihnen? Doan denkt sich, okay, wenn wir jetzt immer das Ziel hatten, von meiner Position aus nach innen zu ziehen und an die Grundlinie zu passen, dann gehe ich jetzt halt mal selber an die Grundlinie. Vielleicht wird es besser. Ja, wird es. Er geht tief, bekommt den Ball, steckt auf Eggestein Und der kann im Rückraum des Strafraums mit einem sehr guten Schuss zum 1:4 treffen, das aber dann halt nur noch das Ergebnis beeinflusst und nicht mehr die Punkteverteilung. Greta, ist beim BVB jetzt wieder alles gut nach einer so starken Leistung?
Es ist zumindest einiges besser. Also ich glaube, beim BVB kann man eh nie sagen, dass alles gut ist. Es ist ja sowieso, wahrscheinlich wäre es das most BVB-Thing, jetzt die nächsten Dinger wieder in den Sand zu setzen. Aber ich habe das Gefühl, dass Kovac zumindest eine Art von Stabilität in dieses Team bekommen hat. Dass man sieht, dass er versucht, die vielen Gegentore abzustellen. Gut, die Null zu halten hat er jetzt nicht geklappt, aber mein Gott, trotzdem mit 3 Punkten Differenz gewonnen. Und ich habe auch das Gefühl, dass beim BVB die Schlüsselspieler aktuell in Rollen unterwegs sind, in denen sie ihre beste Leistung bringen. Also beispielsweise Adeyemi, wobei da muss man vielleicht sagen, da kommt es eh meiner Meinung nach oft drauf an, ob er einen guten Tag hat oder nicht, aber den hatte er auf jeden Fall. Bayer, waren zumindest jetzt in dem Spiel beide so ein bisschen näher am Zentrum. Und oft in Situationen generell, wo sie so nach vorne verteidigen konnten und Bayer nicht mehr so den halben Außenverteidiger zusätzlich machen musste. Das ist auf jeden Fall besser geworden.
Hm. Ja.
Ganz kurz eine Sache, Wer hätte es gedacht, dass Maxi Bayer und Karim Adeyemi entweder in einer Doppelspitze oder als hängende Spitze funktionieren? Ich weiß, also.
Jeder.
Das ist Wahnsinn eigentlich, dass du Karim Adeyemi so lange auf dem Flügel einfach geparkt hast, in der Hoffnung, dass der irgendwie da funktioniert und sich dann die Leute immer darüber beschwert haben, dass er nicht funktioniert. Der ist halt einfach kein Flügelspieler. Herr Greta, du hast ja gesagt, Maxi Bayer phasenweise als Wingback gespielt dann auch mal sogar in dieser Saison. Das ist ja echt, kommt echt überraschend, dass das funktioniert, wenn die beiden da spielen. Also es ist Erkenntnis des Spieltags.
Ja, wirklich. Und eben auch gleichzeitig das, was Greta gesagt hat. Das Interessante ist, nichts, was du beim BVB gerade siehst, ist komplett neu. Aber sie setzen es offenbar, entweder weil sie geistig freier sind oder weil sie gerade eine bessere Phase haben, setzen sie es besser um. Also Beispiel ist eben zum Beispiel der Aufbau, haben wir schon so oft drüber gesprochen beim BVB. Es war mal der 3-2-Aufbau, mal der 4-1-Aufbau. Und jetzt im Spiel gegen Freiburg siehst du eigentlich beides. Also eigentlich bleibt groß so der Sechser, der vor 2 Innenverteidigern steht. Manchmal kommt Brandt noch mit dazu, aber meistens ist es schon groß. Manchmal kippt er allerdings auch ab. Dann ist es ein 3-2-Aufbau. Manchmal bleibt Anton auch tief, dann ist es ein 3-2-Aufbau. Das war das, was man eigentlich am häufigsten gesehen hat. Und aber es hört nicht quasi bei der hintersten Kette auf, sondern es geht vorne weiter. Denn was ganz oft ein Problem bei Dortmund war in der Saison, was machen die 1008er im Kader? Also spielen die jetzt, bieten die sich so an, dass du auch mal einen Risikopass durch die Ketten durchspielen kannst? Oder ziehen die vielleicht so nach innen, dass auf den Flügeln ein bisschen was frei wird? Da hat Chukwuemeka wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und er wurde auch manchmal gefunden durch das Pressing hindurch und konnte dann gute Aktionen machen. Auch Groß hatte immer wieder viel, viel Platz und hat die Freiheiten, die ihm da Freiburg so ein bisschen unverständlicherweise, ehrlicher gesagt, gelassen hat, auch super ausgenutzt. Und das allein hat dazu geführt, obwohl auch das Spiel in so einzelnen Momenten hätte kippen können. Also wenn eben Freiburg seine erste Chance nutzt oder eben Freiburg den Ausgleich erzielt direkt nach dem 0:1, dann hätten wir alle gesagt, meine Güte, sie schaffen es mal wieder nicht, eine Führung zu halten. Aber so sind die in so eine Überzeugung reingekommen und dann war der BVB irgendwann richtig stark. Also irgendwann hast du dieses Spiel gesehen und dachtest dir so, das ist hier ein Top-4-Team, das halt ganz locker in Freiburg gewinnt und dann erst guckst du auf die Tabelle und siehst, ach so, die sind jetzt erst auf Rang 8. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Also ganz interessant, aber deswegen vielleicht halt auch so ein bisschen fragil. Also ich bin noch nicht so ganz sicher, weiß nicht, wie es dir da geht, Greta, wie sehr du dem vertraust.
Ja, meinte ich ja. Ich tue mich eh schwer, bei Dortmund irgendwie halbwegs längerfristige oder mittelfristige Prognosen abzugeben, weil das ja in den letzten Saisons eigentlich immer so war, dass wenn man dachte, ah, jetzt haben sie sich gefunden oder ah, jetzt haben sie irgendwie mal dreckig gewonnen, aber Mentalität bewiesen oder ah, schön gespielt, dass dann das genaue Gegenteil eigentlich im Spiel danach passiert ist. Aber was du gerade meintest, von wegen, es war lange noch offen. Ich habe das Gefühl, dass mit dem 3-0 Freiburg dann sozusagen gebrochen wurde, beziehungsweise um es positiv auszudrücken, Dortmund dann auch endgültig das Selbstbewusstsein hatte, sich da in so einen Flow zu spielen und zu merken, okay, das gibt man nicht mehr aus der Hand.
Mhm. Ja, das stimmt.
Vorher, und das war jetzt... Ja.
Vorher hat es Freiburg echt öfter geschafft, sich gut durchzuspielen und dann eben
Chancen. Die sind ja auch gut aus der Halbzeit gekommen.
Mhm. Ja, das stimmt. Weil sie auch, glaube ich, ganz gut erkannt haben, dass du über die Seite von Anton eher Gefahr nach vorne bringen kannst, was aber so ein bisschen kontraintuitiv für komplett Freiburg ist, denn sie sind einfach so auf Doan festgelegt aktuell. Das ist offensichtlich wirklich ein Problem, dass du im Grunde weißt, das ist ihre Option Nummer eins. Und da hattest du aber nicht nur einen Svensson, der gut gespielt hat, sondern als linken Innenverteidiger ja auch noch Benze Baini, der, wenn er seine guten Phasen hat, ja einer der besten Innenverteidiger oder Verteidiger generell dieser Liga ist. Und der hat das sehr, sehr gut wegverteidigt bekommen. Und wenn es aber gefährlich wurde für Freiburg, wenn man sich auch mal durchgespielt hat, das war unmittelbar nach dem 0:1 der Fall, dann ging es eher über die Seite von Anton, denn Riasson ist nicht derjenige, der immer rechtzeitig den Rückwärtsgang wieder gefunden hat. Der hat da manchmal eine etwas komische Entscheidungsfindung. Aber das ist, wäre insgesamt das, was mir, glaube ich, auf SC-Seite die meisten Sorgen bereiten würde. Also zwei Punkte sind mir in dem Spiel wieder aufgefallen. Das eine ist die Fehler von zum Teil sehr erfahrenen Spielern. Also Matthias Ginter spielt diesen Fehlpass, der einfach, selbst wenn er angekommen wäre, gar nicht der beste Pass, also gar nicht der bestmögliche Pass gewesen wäre in dieser Situation. Lienhardt hebt das Abseits auf. Beide haben auch gute Aktionen. Also deswegen kannst du auch bei beiden jetzt, ich will auch nicht sagen, dass die ein schlechtes Spiel gemacht hätten, aber es häuft sich eben. Und auf der anderen Seite, offensiv muss man sagen, klare Abhängigkeit von Doan plus ein so deutliches Schema A, dass es jeder im Stadion erkennt. Doan zieht nach innen und steckt dann an die Grundlinie auf Osterhage, der immer diesen Lauf gemacht hat. Eigentlich ein Wunder, dass es auch Dortmund dann nicht besser verteidigt bekommen hat, dass es trotzdem zu zwei Chancen führt. Aber das ist schon relativ dünn, finde ich, aktuell vom SC.
Ja, finde ich auch. Und dann kommt ja noch dazu, dass Atubulu jetzt erstmal ausfällt. Also Müller hat das gar nicht schlecht gemacht, finde ich. Ich glaube, es war das 1-0, wenn ich mich nicht irre, wo er nichts tun konnte. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber was ja auch nochmal irgendwie dazu führt, dass du da jetzt vielleicht einen hinten drin hast, der nicht so super viel Erfahrung, Vertrauen, Sicherheit, was auch immer in die Abwehr ausstrahlen kann. Und wie du sagst, es ist halt immer die gleiche Idee, beziehungsweise Doan am auffälligsten, was nicht nur an ihm liegt, sondern auch daran, dass sonst nicht so viel passiert. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie es dann machen, wenn Ginter jetzt gesperrt ist, ob das vielleicht irgendwie den vielleicht, das klingt jetzt so bizarr, aber irgendwie einen Gefallen tun kann, weil man halt wechseln muss.
Ja, ich meine, Rosenfelder hatte auch eine Situation, in der er ganz schön falsch stand, aber das war schon die Phase, in der es nicht mehr gut lief nach 0:3.
Ja, wo sie sich gefühlt auch irgendwie damit abgefunden hatten. Aber ja, insgesamt sehr, sehr passiv von Freiburg, finde ich.
Ja, und vor allem
zumindest ab dem 3-0, also spätestens ab da so.
Und Freiburg definiert sich immer noch, auch unter Julian Schuster, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als unter Christian Streich, über die Idee gegen den Ball. Also nimm erstmal dem Gegner ganz viele Dinge weg, die den Gegner stark machen, und dann gucken wir mal, von wo aus, wohin wir dann noch kommen von diesem Startpunkt aus. Und da muss ich dann wirklich sagen, dann musst du groß besser aus dem Spielaufbau rausbekommen. Denn das darf dann nicht sein, dass der so oft viel Platz und viel Zeit hat, um Pässe zu spielen. Das hat man einfach nicht gut durchgeführt. Auch die Aufgabenverteilung zwischen Höhler und Adamu. Auf dem Papier konnte man für so schnelle Umschaltangriffe plus eben, du willst dich aus dem hohen Pressing befreien mit dem langen Ball auf Höhler, der legt vielleicht ab. Also das kann alles ganz gut funktionieren. War allerdings dann zu erkennen, dass es irgendwann eigentlich so gar keinen Effekt mehr hatte, weil auch ab 0:1 das Spiel ja auch ganz anders lief für Freiburg.
Ja.
Also plus ganz am Ende hast du, ich meine, jetzt wollen wir nicht so tun, als ob sie nach 0:3 noch so wahnsinnig viele Chancen gehabt hätten, zurückzukommen. Aber es ist dann schon interessant, dass du sehr, sehr viele Flanken schlägst und dann Gregoritsch, er kommt dann immerhin nach dem 0:4 in der 79. Minute. Aber diese Flanken auf Adamu, also das war, also Emre Can hat selber, glaube ich, nicht verstanden, warum er da den Ball überhaupt rausköpfen muss, weil er sich gedacht hat, ach komm, den kann ich ja auch durchlassen. Also es war irgendwie unrund, schief bei Freiburg, ist alles nicht schlimm, weil kann passieren, nervt halt, glaube ich, dass es immer gegen den BVB und auch sehr oft zu Hause so schief geht, aber ich bin schon gespannt, was Julian Schuster daraus jetzt lernt und quasi verändert noch für die verbleibenden Spiele.
Ja, ich auch. Wollen wir ganz kurz noch zwei Sätze zu Chukwuemeka sagen?
Ja,
gerne. War ja sein Startelfdebüt. Also gut, Freiburg hat es ihm auch einfach gemacht, aber ich will nochmal sein Passspiel herausheben, seine Vorbereitung zum 3-0. Ich glaube, er hat auch, wenn ich mich nicht irre, mit die beste Passquote in diesem Spiel. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, da kann jetzt echt nochmal wichtig werden und sehr unterhaltsam, ihn zu sehen, nachdem Kovac ihn ja am Anfang für seine mangelnde Fitness kritisiert hatte.
Ich glaube, da konnte er aber gar nicht so viel für, oder? Also für mangelnde Fitness, der hat nie gespielt, er war
ja
immer verletzt davor.
Naja.
Er ist wie Strunz.
Also, gut, also Chukwuemeka ist ja generell ein Spieler, wenn er nicht so häufig verletzt gewesen wäre, der eigentlich ein Regal, so ehrlich muss man da sein, ein Regal über dem BVB ist. Also den bekommst du ja auch nur, weil er eben diese Verletzungsthematik hatte.
Ja.
Und das, ich glaube, für den BVB ist einfach eminent wichtig, dass sie jetzt auch in der Spätphase der Saison einfach einen Unterschiedsspieler mit dazu bekommen, der, also ich würde bei Chukwuemeka behaupten, dass das ein Spieler ist, der auch an einem Tag, wo Dinge nicht wie gegen Freiburg auch für den BVB laufen, dir nochmal ein Spiel einfach qua seiner Qualität entscheiden kann. Und ich bin auch mal gespannt, wie der BVB da reagiert, weil die Kaufoption, wenn man den Medienberichten glaubt, die ist ja schon nicht ohne für Chukwuemeka und du bezahlst dann viel Geld für einen verletzungsanfälligen Spieler, in Anführungszeichen. Aber
wie hoch wäre
der auf der anderen Seite?
Medienberichten? Ich hab's nicht mit.
35 Millionen. Also schon eine Stange Geld, weil sie ja, glaube ich, auch den Jan-Kauto-Transfer in den Sommer geschoben haben. Also so bilanzmäßig, wenn mich nicht alles täuscht, dass da relativ viel Geld dann gebunden wird. Aber auf der anderen Seite kriegst du halt so viel Qualität und ich freue mich halt beim BVB tendenziell sehr auf die Kombination von Chukwuemeka und auch Felix Metscher, wenn er wieder fit ist, weil du da halt zwei auch so absolute Freak-Athleten mit im Team drin hast, die dir einfach auch mit dem Ball, weil sie so athletisch sind und auch noch passende technische Qualitäten haben, so einen Mehrwert geben können. Und ich bin echt gespannt, wie der BVB da im Sommer dann drauf reagiert, weil diese Spieler sind halt auch sehr, sehr rar auf dem Markt, also die zu finden, wenn sie fit sind. Und das war, wenn er fit ist, ist das eigentlich ein No-Brainer.
Also eine 95-prozentige Passquote hatte er, war damit der beste Spieler, der auch eine gewisse Anzahl an Pässen gespielt hat. Es waren allerdings auch nur 20 Pässe, muss man dazu sagen. Aber er hat den Ball sehr oft bekommen in zentraler Position, da wo eigentlich das Feld am engsten, am dichtesten besiedelt ist von Gegenspielern und hat da den Ball gut verteilt. Definitiv eine gute Partie gemacht und das bedeutet ja jetzt für den BVB, dass man zum einen nur noch 3 Punkte hinter Rang 6 liegt. Das wäre aktuell die Conference League, 5 Punkte hinter der Champions League. Ich würde sagen, gleich, wenn wir über Gladbach auch noch gesprochen haben, dann sprechen wir auch mal kurz darüber, wen wir da in den...
Was über die Bundesliga?
Ja, sagt was über die Bundesliga, aber das sagen wir jetzt auch schon ein paar Jahre, also das ist jetzt schon öfter so. Es geht jetzt allerdings erstmal weiter für den BVB, auswärts beim FC Barcelona. Hansi Flick grüßt und empfängt Niko Kovac, der Vorgänger, seinen Nachfolger, aber da werden wir bestimmt genügend Berichte zu hören. Danach geht's für den BVB zum FC Bayern, bevor man dann das Heimspiel gegen Barca hat und dann das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, eines der Teams, das eben gerade vor dem BVB liegt. Also ganz, ganz entscheidende Phase, aber das wussten alle BVB-Fans vorher schon und freuen sich einfach nur, dass zumindest noch alles möglich ist, denn das hätte auch anders laufen können an den letzten beiden Spieltagen. Für Freiburg wiederum geht's jetzt dann gleich zu Borussia Mönchengladbach, bevor man dann sein Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim spielt. Freiburg mit 42 Punkten, gerade 2 Punkte hinter Gladbach und rein theoretisch 4 Punkte hinter den Champions League-Rängen. Und dann haben wir eben mit der Borussia aus Mönchengladbach eines der Überraschungsteams dieser Saison und das hätte eben auch nachziehen können. Also das ist so ein bisschen die Geschichte des späten Samstagabendspiels und des frühen Sonntagnachmittagsspiels, dass da eben einmal mit Eintracht Frankfurt und einmal mit Borussia Mönchengladbach Teams angetreten sind, die schon gesehen haben, dass manche der Gegner Punkte haben liegen lassen und darauf hätten reagieren können. Und es sieht sogar halbwegs okay aus für Gladbach, denn erstmal pariert Cardoso wieder ganz fantastisch in der Anfangsphase zum Beispiel gegen Sinani. Dann auch Vassi, eine abgefälschte Flanke, parierte gut. Es war allerdings eine brutal gute Anfangsphase von St. Pauli, die allerdings Mönchengladbach eigentlich ganz gut übersteht und dann auch eigene Möglichkeiten hat. Trotzdem gibt es Chancen vor allem für St. Pauli. Also da trifft unter anderem Sinani aus sehr, sehr kurzer Distanz vor Cardoso nicht, war ein abgefälschter Schuss. Und dann gibt es einen kontroversen Foulpfiff, der zu einem Strafstoß hätte führen können. Es war so, dass Noah Weishaupt gegen Nico Elvedi das Bein rausgestellt hat, von ihm getroffen wurde und Schiedsrichter Christian Dingert das mit einem Freistoß bewertet. Jetzt war der Kontakt allerdings über der Linie, das heißt, es hätte Strafstoß geben müssen, deswegen wurde diese Szene auch gecheckt. Und dabei wurde allerdings festgestellt, dass der Kontakt nicht faulwürdig war, denn er stellt eben den Fuß raus, Nico Elvedi läuft einfach weiter. Das führt eben zu der im Stadion wirklich kompliziert nachzuvollziehenden Situation, dass aus einem Freistoß für Gladbach ein Schiedsrichterball wird, der nur stattgefunden hat, weil es einen Elfmeter-Check gab, der negativ war, weil es kein Foul gab. Also, es war durchaus interessant. Die Durchsage, die Christian Dingert macht, hat dabei auch nicht geholfen. Aber jetzt sehen wir es mal so, es ist die erste Saison mit Durchsagen. Die werden da hoffentlich irgendwann noch mehr Infos geben, als nur eben zu sagen, was gecheckt wurde und was entschieden wurde. Und dann wird das schon alles besser werden. Immerhin wussten dann alle, es geht mit Schiedsrichterball weiter. Ansonsten, glaube ich, hätte man das erst recht nicht gecheckt. Denn die Spieler waren sich auch noch uneinig, wer bekommt jetzt eigentlich den Schiedsrichterball? Wer war eigentlich in der Situation gerade im Ballbesitz? Also es war hochinteressant und es war insofern aber mit einer besonderen Note versehen, weil dann nach dieser Szene, und zwar in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, dann Gladbach mehr oder weniger aus dem Nichts oder aus dem sehr wenig das 1:0 erzielt. Es war eine Ecke von Honorat, die nach innen kommt, die landet hinter Tim Kleindienst bei Itakura und der köpft aus 11 Metern ganz, ganz wunderbar in den Winkel. Keine Chance für Vasil, ein wunderbarer Kopfball und so führt eben auf einmal die Borussia. Wer jetzt allerdings erwartet, dass das Gladbach besser ins Spiel holt, der hat die Rechnung ohne St. Pauli gemacht. Die zweite Hälfte ist noch besser als die erste. Cardoso muss mehrfach gut parieren gegen Saliakas. Sinane trifft nur das Außennetz. Dann wird morgen Gilavogi eingewechselt, der Top-Torstütze von St. Pauli. Gladbach stellt endlich fix auf Fünferkette um. Das gab es vorher immer mal wieder schon so in Szenen. Kann sich aber gar nicht mehr befreien. Der Druck ist wirklich brutal. Und dann das 1:1 auch mehr als verdient. In der 85. Minute passiert es dann, worum Gladbach so ein bisschen gebettelt hat. Afolayan bekommt zentral vor dem Strafraum den Ball und hat sehr viel Platz. Er dribbelt an und zieht ab und diesmal hat auch der fantastische Cardoso keine Chance. 1:1 und zum allerersten Mal kommt eben St. Pauli in dieser Saison nach einem Rückstand zurück und muss sich eigentlich noch ärgern, denn es hätte noch kleinere Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel zu gewinnen. Am Ende, Benny, landen wir eben bei diesem 1:1 und der Punkteteilung dieser beiden Teams. Danach hat auch, glaube ich, Alexander Blesin gesagt, das sei das beste Spiel von St. Pauli in dieser Saison gewesen. Was hat denn die Hamburger so stark gemacht?
Also ich würde da Alexander Blesin auf jeden Fall zustimmen. Es war das beste Pauli-Spiel oder St. Pauli-Spiel, was ich gesehen habe in dieser Saison. Was sie so stark gemacht hat, sind verschiedene Komponenten. Also angefangen damit, dass sie so dermaßen gut waren gegen den Ball, also dass sie, die haben Gladbach sofort unter Druck gesetzt, auch im hohen Pressing vom Torabstoß an. Gladbach versucht es ja sogar auch über Cardoso hineinzubinden, noch im Spielaufbau, dass sie ihn Überzahl haben. Pauli läuft immer auf den Torwart durch, es bleibt immer nur der lange Exit-Ball. Sie sichern hinten 1:1 ab und schieben immer, verteidigen immer raus, sind super aggressiv an den Mann. Wir haben bei ein paar Spielen schon über Spielen und Gehen Muster gesprochen, die hat St. Pauli sowas von drin gehabt in dem Spiel und die sind dann auch für Gladbach echt extrem schwer zu verteidigen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei St. Pauli. Sie haben es immer wieder versucht, diagonal einzudribbeln. Wenn sie lange Bälle geschlagen haben, dann gingen die immer diagonal auf den ballfernsten Spieler, dann wird der immer so horizontal abgelegt. Das ist deswegen schwer zu verteidigen, weil die gegnerische Kette sich ja immer quasi seitlich orientiert und wenn du dann Einläufer hast auf die zweiten Bälle, ist das super schwierig zu verteidigen. Ich muss Erik Smith as always hervorheben, es ist absoluter Wahnsinn, wie der, es ist so krass, der bewegt sich einfach von 16er zu 16er nur im Zentrum und bietet immer, also wirklich immer perfekt diagonale, eine diagonale Passoption an. Das ist so krass, wie gut der das macht, was der für ein Timing hat, als so eine Art Hybridspieler in allen Phasen, wie der teilweise alleine das Zentrum abgesichert hat, ist unglaublich. Also wie gut der ist. Es würde mich auch stark wundern, wenn der, also wäre cool, wenn er zur neuen Saison bei Pauli oder St. Pauli noch weiterspielt, aber also ich würde Erik Smith attestieren, dass der locker bei einem Europa League oder Champions League Club spielen könnte. Das ist wirklich unglaublich gut. St. Pauli ist in allen Phasen des Spiels so da und so griffig und diese ganzen Steilklatschmuster funktionieren auch gut, vor allen Dingen über die Winger, Außenverteidiger, die Kombination, wenn sich einer im Halbraum bewegt, dass der andere über die Breite durchläuft und da sind so viele Themen, die da gegriffen haben und vor allen Dingen bei Gladbach ist es ja so, dass sie ihre Muster mit und gegen den Ball, finde ich, sehr klar gefunden haben in dieser Saison und das auch in Stiefel auch gut runterspielen können, was funktioniert. Und ich finde auch Gladbach, ehrlicherweise, das gehört zur Wahrheit bei dem Spiel auch mit dazu, sind ja schon viele Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe von St. Pauli. Da finde ich, kann Gladbach den 16er eigentlich immer vernünftig auch verteidigen dann. Also, dass St. Pauli noch mal einmal hätte öfter auch in den 16er spielen können, nicht nur um den 16er. Aber trotz alledem zieht St. Pauli halt vor allen Dingen mit dem hohen Anlaufen Gladbach in ihren Aufbaumustern, ist ja dann auch eher so eine flache Kette im Aufbau. Damit Pauli zieht dem halt voll den Stecker. Und dadurch, dass sie so krass am Mann verteidigen, ja, wird es dann halt bei Gladbach nur gefährlich, wenn sie mal einen langen Ball irgendwie verlängern oder festmachen können und gar nicht mal so sehr, wenn sie kontrolliert hinten aufbauen. Und war für mich von den Spielen, die ich gesehen habe, war es eigentlich echt das Beste, weil St. Pauli sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und man wundert sich eigentlich, jedes Mal, wenn ich St. Pauli gucke, frage ich mich, warum die nur so wenig Punkte auf dem Konto haben.
Naja, weil ihnen der Knipser fehlt. Das ist zwar jetzt eine sehr langweilige und einfache Antwort, aber so ist es bei St. Pauli. Die müssen dieses Spiel auch gewinnen. Also ich habe selten...
Strukturell halt so gut, ne? Das muss man echt mal sagen, ne? Also auch über die ganze Saison, jedes St. Pauli-Spiel, was ich gucke, denke ich mir, Alter, ihr seid strukturell ein Top-Team in der Bundesliga. Ihr macht so viele Sachen richtig. Auch wie, es ist Heimspiel, es ist Top-Spiel, es ist wie mutig die letzte Linie immer beladen. Es ist... Also es war richtig gut, richtig, richtig gut.
Ja, vor allem, ich sag noch vorhin, Fünferkette auf Viererkette pressen, gar nicht so einfach. Ja, doch sehr einfach. Du spielst einfach eine brutale Manndeckung übers ganze Feld, aber halt auch wirklich mit allen. Also alle stehen gegen allen und egal, wie tief sich die Sechser fallen lassen von Gladbach oder ob Honorar noch mit zurückkommt, ob Player irgendwie versucht in seiner Verzweiflung im Spielaufbau mitzumachen, weil er einfach keine Bälle sieht. Du gehst einfach immer mit, du hältst das aus, dass du hinten 1-1 stehst, was natürlich auch fürchterlich schief gehen kann. Also in 2-3 Situationen hast du es ja auch gesehen, was passieren kann, wenn Robin Hack da mal hinter die Kette kommt oder Tim Kleindienst es doch mal irgendwie schafft, einen Ball festzumachen. Aber das war eben sehr, sehr gut und vor allem das Gegenpressing in der zweiten Hälfte. Also nach der ersten Hälfte, so wie sie lief, konnte man sich schon die Frage stellen, wie lange wird St. Pauli das aufrechterhalten können, auch eben von der mentalen Kraft her. Also physisch sind sie einfach ein sehr gutes Team, das weiß man ja eigentlich schon. Aber das Gegenpressing in der zweiten Hälfte, das war, also ich fand die zweite Hälfte noch besser als die erste Hälfte. Ja. Und die erste Hälfte war schon absurd gut von St. Pauli. Das ist schon wirklich verrückt.
Ja, das Gegenpressing, also die Abstände passen halt super gut fürs Gegenpressing. Das ist ja bei Teams, die entweder Mannorientierung spielen oder halt sehr, sehr häufig versuchen, die letzte Linie so ein bisschen zu überladen. Ein Problem, dass sie dann in den Abständen irgendwann im Verlauf des Spiels auseinanderbrechen, das hatte St. Pauli überhaupt nicht drin. Und was für mich auch ein Gamechanger war, ist, dass sie in den Momenten, wo Gladbach mal höher anlaufen wollte, sie hatten ja immer eine Überzahl im Spielaufbau, also entweder 5-4 oder dann 7-6, das hat dann alles, oder 6-5, whatever, je nachdem, wie sie sich gestellt haben. Und sie können halt ihren Spielaufbau auch immer in verschiedenen Mustern auflösen. Also entweder sie stehen mal breit mit den Außenverteidigern und finden dann immer vom Außenverteidiger den diagonalen Pass in den Halbraum und dann haben sie kleine Abstände, versuchen dann steil klatschen, hinter die Kette zu kommen. Oder sie haben halt so einen super, super engen Spielaufbau, wo die Außenverteidiger ganz, ganz eng stehen mit den Sechsern, die kurz kommen und dann ist es dann steil klatsch. Oder Vasil ist dann derjenige, der den Ball direkt über die Sechser spielt. Dann kann Gladbach nicht mehr rausschieben, weil sie halt eben über den Torwart die Überzahl haben. Wenn du dann den Keeper anläufst, hast du eh verloren, weil ein Spieler ist dann ja zwangsläufig frei. Und wenn es der Sechser ist, der dann aufdrehen kann, musst du halt Raum und Mann im defensiven Umschalten gleichzeitig verteidigen. Und dann ist es halt für Gladbach schwierig gewesen. Aber St. Pauli war so druckresistent auch in dem Spiel. Also wirklich, ja, cold as ice, ne, haben sie das da hinten rausgespielt. Und also man muss ja sagen, Gladbach hat es ja versucht. Es ist ja nicht so, dass Gladbach da mit der Prämisse hingefahren ist, wir wollen jetzt hier nur irgendwie mauern, beziehungsweise irgendwie den Spielfluss von St. Pauli vernichten, aber die Dynamik hat sich halt dahin gedreht, weil St. Pauli einfach so unglaublich gut war in dem Spiel.
Und das ist es nämlich. Und das, obwohl Gladbach auch viele Dinge gut gemacht hat, also Strafraumverteidigung, du hast es schon angesprochen, super gut, Cardoso, fantastische Leistung mal wieder, aber ich habe Teile dieses Spiels parallel gesehen zum Spiel Leipzig gegen Hoffenheim und das war so absurd, weil ich mir dann notiert hatte, ja gut, so sieht halt ein Spiel in Unterzahl aus und dann ist mir aufgefallen, nee, Moment mal, Hoffenheim spielt ja in Unterzahl und Gladbach spielt ja in Gleichzeit. Ich habe einfach die falsche Notiz gemacht, weil ich die beiden Teams gerade in meinem Kopf miteinander verwechselt habe. Es sah wirklich aus, als wäre St. Pauli in Überzahl gewesen. 64% Ballbesitz, am Ende eben 5 Schüsse nur für Gladbach. In der zweiten Hälfte weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, wie viele es sind. Ja, 2 Schüsse in der zweiten Hälfte, 2-15 Schüsse aus Sicht der Borussia. Und das ja von einem Team, das mit einem Sieg es hätte schaffen können, auf Rang 4 aufzuschließen, punktetechnisch. Also Gladbach spielt ja eigentlich eine sehr gute Saison. Gladbach hat auch nichts mehr zu verlieren im Grunde. Man spielt jetzt nur noch für etwas. Wir werden auch einen Gladbach-Schwerpunkt in dieser Woche machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also da werde ich mit Hanna Gobrecht von der Rheinischen Post nochmal am Mittwoch ausführlicher drüber sprechen, was das jetzt zu bedeuten hat. Aber es war wirklich, es war mesmerizing, sagt man auf Englisch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich es auf Deutsch übersetzen würde. Es war sehr eindrücklich, was da St. Pauli gemacht hat. Und trotzdem ist es nur ein 1:1. Also egal, wir haben hier gerade geredet, als hätten die 8:0 gewonnen. Aber nein, 1:1. St. Pauli 4 Punkte vom Relegationsplatz. Das ist schon verrückt.
Das ist absurd und trotzdem ist es ja so, dass St. Pauli, ich glaube 26 Abschlüsse haben sie dann insgesamt und sind halt bei 26 Abschlüssen, ist ja dann immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wo man guckt, aber 1,84 XG war es bei mir, ist halt überschaubar dann für das, was man an Torabschlüssen rausgefeuert hat und ich glaube, du hast dann da mit deiner einfachen, aber oder simplen, aber richtigen Vermutung recht. Es ist dann halt manchmal entweder der, also so Pre-Assist oder dann halt der Abschluss, der dann nicht passt. Und ja, umso bitterer, weil wirklich St. Pauli macht mir jedes Mal Spaß, wenn ich sie spielen sehe. Jedes Mal.
Und man muss dazu sagen, zu diesen 1,8 Expected Goals, also 0,7 davon kam von dieser Riesenchance von Sinani. Da hat er sehr wenig Zeit zu reagieren nach dem abgefälschten Schuss, aber das ist definitiv ein Thema. Man schafft es eigentlich schon auch immer wieder ganz gut, den Strafraum zu besetzen, aber vor allem, wenn man über die Flügel kommt, dann ist man sehr gut im Nachrücken. Jackson Irvine ist dann immer drin, Jackson Irvine eh wieder, also ist er eh schon laufstärkster Spieler der Liga und das hat er nochmal untermauert mit diesem Spiel. Da glaube ich nicht, dass so viele Spieler mehr gelaufen sind an diesem Spieltag. Also von den Flügel kommend, finde ich, hat man schon gute Wege in den Strafraum rein, aber noch nicht aus den anderen Situationen heraus. Ja, kann es natürlich auch Gründe für geben, aber.
Und für Gladbach ist natürlich trotz alledem super ärgerlich, wie das 1-1 fällt, weil das ist so eine absolute Scheinkompaktheit, die sie da haben. Also sie verteidigen fast mit 6 Mann auf einer Linie und keiner fühlt sich dafür verantwortlich, ganz kurz mal raus zu verteidigen auf Afolayan und der kann dann halt einfach abschließen. Und das ist so, das ist immer die Schwierigkeit, wenn du kompakt verteidigen möchtest über einen längeren Zeitraum, aber die dann auch über Systemumstellung etc. dann irgendwie die Räume nicht mehr ganz klar sind und wer geht wann wo raus und dass du dann echt so eine Scheinkompaktheit hast und trotz alledem ist es dann natürlich für St. Pauli das Mindeste an Ergebnis, was dann dabei rumkommt, aber aus Gladbachs Sicht, weil du hältst das so lange, das
ja, stimmt.
Ergebnis und lässt es dir dann eigentlich durch nicht getroffene individuelle Entscheidung aus der Kette raus zu verteidigen, noch nehmen.
Mhm. Absolut. Und damit Cardoso eben nicht mit der weißen Weste, trotz 8 zum Teil sehr guter Paraden. Also St. Pauli, 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, werden jetzt als nächstes in Kiel spielen und dann zu Hause gegen Leverkusen. Mal gucken, ob man gegen die auch so mutig und hoch anläuft. Hat ja schon mal funktioniert gegen Leverkusen, wenn man es durchziehen konnte. Für Borussia Mönchengladbach bedeutet dieser Punktverlust, dass man jetzt eben 2 Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze hat und 2 Punkte Vorsprung auf den ersten nicht-europäischen nicht-europäischen Platz, den muss man verteidigen gegen genau dieses Team, das auf diesem nicht-europäischen Platz Rang 7 liegt, nämlich den SC Freiburg im nächsten Heimspiel. Und das gibt uns eben diese Konstellation, wenn wir auf die Champions-League-Plätze gucken. Frankfurt 48 Punkte, Mainz 46 Punkte, Leipzig 45 Punkte, Gladbach 44, Freiburg 42, Dortmund 41. Und hier würde ich jetzt, und ja, ich nehme den VfB-Shitstorm in Kauf, hier würde ich jetzt den Cut machen. Tatsächlich. Was glaubt ihr denn, wer schafft es denn in die Champions League? Wir haben interessanterweise beim Restprogramm die Besonderheit, dass alle Teams ein sehr ähnliches haben, bis auf Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat seinen eigenen Weg, aber bei den anderen Teams ist es so, 4 von 6 Teams spielen gegen Hoffenheim und gegen Kiel, 5 von 6 Teams spielen sogar noch gegen Wolfsburg, 4 von 6 Teams spielen gegen Bayern, 3 von 6 noch gegen Leverkusen und 3 von 6 tatsächlich gegen Eintracht Frankfurt. Aber Greta, wenn du jetzt versuchen müsstest, eine Prognose zu wagen, wer glaubst du, wird in die Champions League kommen?
Also Leverkusen und Bayern sind, glaube ich, so ziemlich safe. Beim Rest finde ich spannend, weil ich mir sowohl bei Frankfurt als auch bei Mainz vorstellen könnte, dass die da noch rausrutschen und es im Endeffekt RB und vielleicht Gladbach werden. Mhm.
Also ich glaube, dass Leverkusen und Bayern sind sogar jetzt schon safe. Ja, die haben 21 Punkte Vorsprung.
Ich glaub, die können
herzlichen Glückwunsch zur Champions-League-Qualifikation. Toll.
Also Frankfurt, glaube ich, in letzter Zeit zu viel geschwächelt. Mainz wäre aber, glaube ich, selbst mit Europa League doch bestens bedient.
Ja, das ist natürlich klar. Aber Benni, was ist dein Gefühl?
Glaubt irgendwer noch daran, dass der BVB da reinrutscht?
Das ist nämlich genau die Frage, glaube ich, die gerade so interessant ist. Weil das Problem ist ja, man bewertet es zum einen immer aus der Vergangenheit der Vereine, also Mainz 05 ist kein Champions-League-Team, deswegen hat man das Gefühl, die rutschen da raus und in der Regel hat man ja auch recht, weil die Vergangenheit der Vereine bedingt Strukturen und Strukturen bedingen Ergebnisse. Und auf der anderen Seite bewertet man kurzfristige Ergebnisse über. Also Dortmund gewinnt jetzt 2-mal und man hat das Gefühl, ja gut, die laufen jetzt noch durch, was sind schon 5 Punkte Rückstand? Spielen aber halt auch zwischen ihren Barca-Spielen in München zum Beispiel. Also deswegen.
Ich glaub, Dortmunds Programm der nächsten Wochen ist halt zu krass, als dass sie das noch schaffen könnten. So, prove me wrong, ja, sehr gerne, aber.
Es ist so schwer. Es ist so, weil ich tue mir so schwer damit, aufgrund, das basiert jetzt nur auf der individuellen Qualität von Borussia Dortmund und der Unkonstanz dieser Liga. Tue ich mir super schwer damit, die abzuschreiben, weil Leipzig, die haben, finde ich persönlich, ein ziemlich schwieriges Restprogramm, also vor allen Dingen dann gegen Ende sind da nochmal ein paar Teams mit dabei, so direkte Konkurrenz, dann, ich glaube, sie müssen noch, gegen Frankfurt müssen sie noch spielen, gegen Bayern, Bremen und Stuttgart, ja, die haben sie, das sind sogar ziemlich exakt die letzten 4 Spiele.
Genau, aber Stuttgart natürlich als letztes Spiel vom Pokalfinale. Keiner will sich mehr verletzen, alle denken nur an Berlin.
Guter Punkt. Also, ich sage, ich glaube, das bleibt unverändert. Ich glaube, Frankfurt auf 3, Mainz auf 4 und ich glaube, Dortmund auf 5, Leipzig auf 6.
Also ich muss sagen, das Langweilige ist natürlich zu sagen, Leipzig schafft es da rein. Aber.
Ja, das glaube ich auch, aber.
Ja,
aber wie? Also die haben die spielen so einen schlechten Fußball.
Ja, das stimmt, ja.
Total. Ich glaube nur, dass die anderen beiden mehr schwächeln werden.
Ja, aber
anders. Gar nicht durch die Leipziger Leistung begründen.
Ja gut, aber was heißt die anderen beiden? Also Eintracht Frankfurt siehst du auch deutlich.
Frankfurt und Mainz.
Ja. Ja, also bei Eintracht Frankfurt.
Hat nicht Frankfurt letzte Woche gegen Stuttgart gewonnen?
Noch? Ja, genau. Und da hat man natürlich auch gedacht, das ist eine Vorentscheidung. Wir haben ja auch letzte Woche, habe ich einen Schwerpunkt zu Eintracht Frankfurt aufgenommen. Könnt ihr euch sehr gerne nochmal anhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke übrigens für das sehr positive Feedback. Freut mich sehr, dass die Sendung mit René euch gefallen hat. Da haben wir das aber auch schon versucht, so ein bisschen anzusprechen. Was ist denn, wenn es jetzt noch schief gehen könnte? Weil man ist ja auch noch in der Europa League mit dabei. Und sollte das nach den Spurs noch weitergehen, weißt du auch nicht, wie das die Saison beeinflusst. Also Frankfurt steht zwar schon sehr lange da oben, aber eben nur bei 3 Punkten Vorsprung. Und Frankfurt hat halt wieder so, die haben wieder so räudige Spiele mit dabei, bei denen es typisch wäre für die SG, wenn man da Punkte liegen lässt. Heimspiel gegen Heidenheim, auswärts in Augsburg, auswärts in Mainz. Heimspiel gegen St. Pauli, die da, also vielleicht sind sie dann auch schon in der Liga geblieben. Es könnte aber auch sein, dass es am vorletzten Spieltag dann für St. Pauli darum geht, hier irgendwie noch den einen Punkt zu holen, der es auch rechnerisch klar macht. Also bei Eintracht Frankfurt wackel ich so zur Hälfte. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, welchem Team traue ich zu, eine positive Dynamik zu entwickeln. Und weil das ja das da ist, was man dem BVB unterstellt. Da hast du Stuttgart tatsächlich?
Ja.
Nee, das glaube ich gar nicht. Deswegen habe ich die auch rausgenommen.
Ich könnte mir sogar, um hier mal so einen Hot-Take rauszuhauen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Stuttgart hinterher noch vorm BVB landet.
Ja, das ist so schwierig beim BVB, weil die so viele direkte Duelle noch haben. Also, was heißt direkte Duelle? Ja. Fast, also da sind schon ein paar, wenn ich jetzt den vom Stand jetzt spreche, unmögliche Duelle. Also, du spielst Barca in der Champions League, du hast Leverkusen,
Bayern
und Bayern noch mit dabei. Puh, aber ich finde es interessant, Max, dass du sagst, positive Dynamik beim BVB.
Nee,
ich finde, es gibt halt, es gibt nichts nicht dazwischen, ne? Ich glaube also, das nämlich auch nicht, also beim BVB.
Also ich glaube, es gibt zwei Dark Horses. Und das eine ist, glaube ich, Mainz 05. Denn die haben wirklich, ein paar Dinge waren jetzt nicht gut. Habe ich ja auch angesprochen, sowohl letzte Woche als auch diese Woche. Aber denen traue ich zu, dass die sich jetzt nochmal raffen, dass Bo Henriksen sagt, ey, sag mal, wisst ihr eigentlich, was für eine Chance wir hier gerade haben? Stellt euch das mal vor, Champions League-Hymne hier bei uns auf dem Feld, im Stadion.
In der Mewa-Arena.
Und dann geht es jetzt eben los und die, ich meine, die spielen jetzt auswärts in Hoffenheim, dann zu Hause gegen Wolfsburg. Es braucht quasi zwei Siege, um eine Dynamik aufzunehmen, dass du so ins Rollen kommst, dass du nicht mehr aufgehalten werden kannst. Und wenn ich irgendjemandem zutraue, auch gegen Bayern auswärts und Leverkusen zu Hause Punkte zu holen, dann Mainz 05, das muss ich sagen. Und das zweite Team, ich denke eigentlich nicht, dass es für die Champions League reicht, auch wenn es sehr lustig wäre, weil das immer so mein Running Gag dieser Saison war. Aber Borussia Mönchengladbach spielt so erratisch in dieser Saison. Keiner kann dir sagen, ich bin gespannt, ob es Hanna kann am Mittwoch, wenn ich mit ihr spreche, warum genau die jetzt so gut sind, ob da gerade alle Sterne günstig stehen oder ob das irgendwie einer Systematik folgt. Aber die sind allein deshalb auch so ein Team, wo du denkst, na gut, auswärts in Dortmund hat Gladbach auch schon in der Vergangenheit manchmal sehr gute Spiele gemacht, auch schon natürlich richtig auf die Mütze bekommen, 6-1 unter Peter Boss und so weiter, erinnern wir uns dran, aber da ist alles möglich. Auswärts bei Bayern am 33. Spieltag, die sind dann vielleicht gerade schon Meister geworden. Ja klar kann da was für Gladbach sehen. Tim Kleindienst nach Ecke, Honorar, ja easy, 1-0, sehe ich sofort. Also deswegen, das sind für mich die beiden Dark Horses. Einer von beiden, glaube ich, schafft's rein. Alles andere wäre einfach zu langweilig, deswegen will ich das nicht tippen.
Ich glaube, du kannst nach dem nächsten Spieltag ein bisschen mehr sagen, weil da spielt Gladbach gegen Freiburg, meine ich, im direkten Duell. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wer da das Spiel gewinnt oder unentschieden, whatever. Aber ja, boah, es ist echt schwierig zu prognostizieren, aber ich finde den Stuttgart-Call tatsächlich, also so unabhängig, es sind halt auch nur, es sind 4 oder 5 Punkte, ich weiß gar nicht.
6 Punkte sind es für den VfB gerade. Deswegen habe ich sie rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, es sind 2 Spiele plus Tordifferenz. Könnte sein, dass sich da noch was zum Positiven tun müsste für Stuttgart.
Wer den DFB-Pokal gewinnt, kommt in die Europa League, richtig?
Ja.
Okay. Ja.
Na gut.
Also Stuttgart, ich sehe es nicht. Ich weiß, dass sich wahrscheinlich wieder viele VfB-Fans darüber aufregen, weil ich genau mit diesem Take sehr, 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 sehr viel Kritik bekommen habe, ich glaube am 16. Spieltag oder so. Ich habe auch das I told you so die ganze Zeit runtergeschluckt in all den Spielen, in denen das passiert ist, was ich gesagt habe. Die sind defensiv einfach nicht stabil genug. Die haben Aktionen drin in jedem Spiel, wo du dir denkst, ja gut, so kannst du halt Gegentore kassieren und deswegen werden sie noch Gegentore kassieren. Plus, es wäre völlig verständlich, wenn die jetzt dann irgendwann den Blick auf das Pokalfinale richten. Das ist eine historische Chance, ja, für den VfB ja eigentlich sogar weniger als für die Spieler. Die Spieler davon haben ja keine Titel geholt, die meisten von ihnen. Der VfB hat ja durchaus gerade auch im Pokal eine erfolgreiche Geschichte. Das wäre so normal, wenn die dann 33. Spieltag, 11. Mai, Heimspiel gegen Augsburg. Da würde es sich doch, und Augsburg wiederum ist aus dem DFB-Pokal unglücklich ausgeschieden in Stuttgart. Da würde sich doch keiner von uns wundern, wenn der VfB irgendwie so einen Sommerkick hinlegt und Augsburg mal wieder aus keiner Chance ein Tor macht und das einfach alles wegverteidigt, was da kommt. Also ich sehe es ehrlicherweise beim VfB nicht.
Ja, okay. Wenn wir, weil du gerade Tordifferenz gesagt hast, will ich noch ganz kurz anmerken, dass Freiburg eine von minus 6 hat. Ja. Also
das ist verrückt.
Mit
das
Abstand
ist
verrückt. Die schlechteste von diesen Top 9.
Ja, so, Freiburg das sollte rutscht vielleicht für mich auch noch ehrlich gesagt da raus. Freiburg ist für mich gar nicht drin.
Deswegen aber ich die aber gar nicht ist genau, was sollte man erwähnen, wenn man über Stuttgart und Dortmund spricht.
Ja, stimmt.
Die ja potenziell aber
beim BVB ist es so krass, weil ich mir irgendwie, sagt mir in meinem Hinterkopf die ganze Zeit was, ja, eigentlich müssten die doch nochmal zumindest irgendwie Platz 6, Platz 5 in der Liga anpeilen. Aber wenn ich mir so das Restprogramm angucke, kann es auch einfach sein, dass sie irgendwie Elfter werden oder so. Und also am Ende und das ganze Ding voll nach hinten losgeht.
Ja, das, es ist wirklich drin. Also ich bin nämlich auch, vor allem wenn man jetzt auch gesehen hat, was quasi beim BVB gut funktioniert hat, und das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich meine, das muss ich dir ja nicht erzählen, Benny, als Spielanalyst. Jedes gute Spiel eines Teams legt dann quasi auch die Stärken offen, die Gegner im nächsten Spiel versuchen, dir zu nehmen.
Ja, das ist ganz klar. Und ich glaube, die Angriffspunkte des BVB sind in dieser Saison ganz klar definiert. Und es wird Teams geben, die das mit Sicherheit noch mal anders bespielen als der SC Freiburg. Ich glaube, ich muss meinen Chor sogar revidieren. Ich glaube nicht, dass Dortmund Fünfter wird. Je länger ich gerade drüber nachdenke, desto mehr weiche ich davon ab, dass der BVB das schafft. Und gehe wahrscheinlich echt mit... Ich glaube, ich gehe mit Gladbach auf 5. Mhm. Also das muss ich nochmal switchen.
Also ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn das letzte Heimspiel vom BVB gegen Holstein Kiel nicht spektakulär wird, weil ich glaube, es wird um irgendwas gehen. Und ich glaube aber auch, dass Kiel sicher schon abgestiegen dann zu diesem Zeitpunkt, aber selbst bei 0-2 noch sagt, ja, also wir haben jetzt Bock, ein bisschen zu zocken. Wir haben ja, zum ersten Mal in dieser Saison keinen Druck mehr. Genau. Und Maserab auch kommt und sagt, ja, also wir hatten uns jetzt gedacht, wir probieren jetzt einfach mal hohes Pressing über 90 Minuten und gucken mal, wie ihr damit umgeht. Also, ach Gott. Aber so viel zum Thema, die Bundesliga.
Ich glaube, man kann festhalten, dass uns beim BVB nichts davon wundern würde, dass es genug Fälle in der Vergangenheit in beide Richtungen gab.
Jetzt haben wir so viel diskutiert, jetzt müsst ihr noch mal ganz kurz sagen, wer kommt bei euch in die Champions League? Also Frankfurt ist bei allen drin, oder?
Ich hatte sie zwischendurch raus, aber ach, ich hatte gerade RB und Gladbach gesagt, aber dann sage ich Frankfurt und Gladbach.
Wen hattest du, Max? Ich habe es schon wieder verdrängt bei den ganzen
Diskussionen. Ich bleibe jetzt einfach bei Frankfurt-Mainz. Ich glaube nicht zu 100%
ja, auch,
dran,
ja.
Aber das wäre schon
ich
schön.
Ich auch, ja.
Gut, so, das war also unser kleines Zwischensegment. Wer kommt in die Champions League? Bevor wir jetzt dann weitermachen und ein bisschen mehr auch auf den Abstiegskampf noch blicken wollen, will ich euch aber noch sagen, lieben Hörerinnen und Hörer, was es in der Woche im Rasenfunk alles zu hören gibt. Es ist nämlich so einiges. Zum einen, am Mittwoch wird irgendwann im Laufe des Tages der Schwerpunkt zu Borussia Mönchengladbach erscheinen. Am Mittwoch abends wird eine Sendung erscheinen zu den beiden Nations League Spielen der deutschen Frauen. Gegen Schottland wird man da zweimal gespielt haben. Das erste Spiel war schon sehr erfolgreich, aber auch aufschlussreich, wo noch so manche Probleme liegen. Also Linksverteidigerinnenposition ist einfach ein Thema, werden wir besprechen und ist natürlich im EM-Jahr auch nochmal besonders relevant. Und außerdem werden in dieser Woche, wenn alles gut geht, drückt mir die Daumen, zwei Tribünengespräche erscheinen. Einmal werden wir am Dienstag das Tribünengespräch mit den Rasenfunk-Fragen von euch an uns veröffentlichen. Da gibt es auch einige Bekanntmachungen, die Frank und ich tätigen können. Und hoffentlich kann ich am Donnerstag noch ein Tribünengespräch aufnehmen, das dann irgendwann am Freitag, Samstag erscheinen wird. Also sprich, in dieser Woche gibt es viel, viel zu hören und alles davon ist von euch finanziert. Ihr wisst, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Betzinger Bub 91, bei Peer Zengerli, bei Tiffy, bei Luisio, bei Thomas Bregler und bei Linsei Lupfer. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch dort als SupporterInnen registriert. Und wie ihr ja wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, packe ich mir nach dem Zufallsprinzip immer ein paar der SupporterInnen raus und danke Ihnen hier herzlich und persönlich, also vielen Dank für eure Unterstützung und danke an alle, die schon die Kontoverbindung, die neue verwendet haben für ihre Überweisung. Es kommt immer noch einiges auf dem alten Konto rein, macht uns so ein bisschen nervös, aber mehr dazu erzählen wir dann im Tribünengespräch. Vielleicht nehmt ihr es nochmal als Hinweis, die Folge jetzt zu stoppen und euren Dauerauftrag umzustellen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Herzlichen Dank. Jetzt machen wir weiter mit dem Team, das ich so fies ignoriert habe bei der Frage, ob es noch in die Champions League kommt. Und wir können ja jetzt anhand des Beispiels-Spiels Bochum gegen Stuttgart rausarbeiten, wie viel Champions League steckt im VfB, nachdem ja schon 100% Pokalfinale im VfB steckt. Man hat es eben geschafft, in diesem schwierigen Heimspiel gegen RB Leipzig das Pokalfinale zu erreichen. Und mit dieser Euphorie ging es jetzt nach Bochum zu einem VfL, der wiederum ja bisher nicht als heimschwach bekannt war. Und das ja auch noch gegen einen veränderten Gegner. Also 6 Änderungen in der Startelf gab es beim VfB Stuttgart. Und dennoch sehr, sehr, sehr viel Schwung und sehr frühe Tore. Führig vergibt 2 kleinere Chancen und dann fällt aber schon in der 8. Minute das 1:0. Führig steckt auf Hendricks, der eingerückt vor der Laufen war, springt aber nur eine Ecke dabei heraus. Die bringt Führig dann nach innen. Carasor liegt am 2. Pfosten quer auf Chabot und der erzielt mit seinem Schuss das 1:0. Und nur 3 Minuten später, nämlich in der 11. Minute, fällt schon das 2:0. Aus einem Einwurf von Hendricks heraus erspielt sich Stuttgart einen Angriff die Linie entlang auf Woltemade, der behauptet den Ball so, dass er zu Carasor spielen kann und der lupft ihn dann direkt in den Lauf von Demirovic, der durch den Bewegungsvorteil alleine vor Horn steht und zum 2:0 ins Tor lupft. Danach hätte es auch schon 3:0 stehen können, aber Rieder trifft nur den Pfosten. Das 3:0, es fällt dann in der 48. Minute direkt vom Anpfiff weg, bleibt der VfB lange in Ballbesitz. Chabot verlagert flach auf Führig, der ihm entgegengekommen ist und davon profitiert, dass Oermann in seinem Rücken Hendricks übersehen hat. Führig steckt auf jenen Hendricks, der flankt flach nach innen, wo Demirovic den Ball nur noch über die Linie drücken muss zum 3:0. Danach kann Masovic zwar einen Abpraller von Nübel ins Tor schießen, aber der hatte eine Hand auf dem Ball, deswegen zählt der Treffer korrekterweise nicht. Der VfB wirft einen 3-gegen-1 Konter weg, das rächt sich aber diesmal nicht, denn in der 85. Minute kann Ermedin Demirovic sogar seinen 3. Treffer erzielen. Rieder führt einen Einwurf auf der rechten Seite aus, bekommt den Ball abgelegt von Touré und flankt flach auf Demirovic, der komplett frei einschießt zum 4:0. Und damit, Greta, haben wir eben ein sehr, sehr deutliches Ergebnis für den VfB, das, wenn ich es richtig jetzt rausgehört habe, bei dir ja doch durchaus ein paar Champions League-Vorstellungen genährt hat. Ist es jetzt wieder der alte VfB oder wie würdest du dieses deutliche 4:0 bewerten?
Ja, Champions League-Vorstellung genährt, zumindest europäische Vorstellung genährt. Wenn man nur auf dieses Spiel guckt, dann steckt viel Champions League in Stuttgart. Es steckt aber fairerweise auch sehr viel Abstieg in Bochum, wenn man nur auf dieses Spiel guckt. Also ich glaube, dass beides war es, dass Stuttgart das richtig, richtig gut gemacht hat. Ob es jetzt wieder der alte VfB ist, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass der Pokal Aufwind gegeben hat und sie jetzt deutlich stabiler wirkten und trotz der vielen Wechsel in der Startformation das sehr, sehr souverän gemacht haben. Und dass das Bochums, ich weiß jetzt nicht, ob schlechteste Saisonleistung war, aber auf jeden Fall die schlechteste Leistung im letzten halben Jahr. Also das war ja unterirdisch. Mhm.
Vor allem, weil man es von Bochumer Seite nicht so ganz verstanden hat. Also natürlich hätte man von der Aufstellung vom VfB überrascht sein können, weil du hast zum Beispiel Schackes in der Innenverteidigung gesehen. Mit dem war nicht unbedingt zu rechnen, also man konnte es sich herleiten wegen der Belastung und Sperren, Verletzungen und so weiter und so fort, aber trotzdem wusstest du nicht genau, wie er spielen wird, aber eigentlich seltsam, dass Bochum es so gar nicht geschafft hat, sich mal zu befreien, also der VfB hat sehr, sehr hohen Druck ausgeübt von Beginn an und eigentlich ist Bochum ja ganz gut darin, da mal drüber zu spielen auf Hofmann und der legt dann ab. Oder vielleicht auch einfach mal Holtmann zu schicken, den linken Flügel runter, da könnte schon was gehen. Aber all diese Momente, die waren eigentlich gar nicht zu sehen. Ich fand, also ich würde dir zustimmen, es war eins der schlechtesten Spiele vom VfL. Und das halt zu einem so seltsamen Zeitpunkt. Also, ja.
Total, ich habe mich das auch gefragt und noch keine richtige Antwort gefunden. Also ich hatte zugegebenermaßen 1-1 getippt vorher bei dem Spiel, weil ich irgendwie dachte, okay, Stuttgart muss viel wechseln, diese Saison sind die oft nicht so konstant. Bochum hatte gut, davor hatten sie jetzt verloren gegen Leverkusen, aber die hatten ja eigentlich Aufwind unter Hacking und dann noch Heimspiel und so. Also die Vorzeichen waren ja jetzt an sich gar nicht so krass schlecht, aber da ging ja gar nichts. Und selbst wenn sie irgendwie in Situationen waren, wo sie in der Überzahl waren, haben sie ja nichts daraus machen können. Also die Verteidigung war ja mehr oder weniger gar nicht vorhanden. Man kann sich ja eigentlich jedes einzelne Gegentor angucken. Beim 1:0 geht der Ball dazwischen der Verteidigung durch, da stehen sie wenigstens noch da. Beim 4-0 steht Bochum da in Überzahl, aber Demirovic ist trotzdem komplett frei. Also das war quasi wie eine Einladung.
Mhm. Ja, also die letzte Kette bei Bochum, die hatte deutliche Probleme. Also Holtmann, wenn er sich hat fallen lassen, aber Wittig, Ordetz und Oermann in der Innenverteidigung und Paslak und Holtmann dann auf dem Flügel. Und in der ersten Hälfte hattest du den Fall, dass Paslak, Bero und Oermann es überhaupt nicht geschafft haben, mit Führich und Hendricks zurechtzukommen, weil die das auch ganz leicht anders gespielt haben, als Führich mit Mittelstädt spielt. Also bei Führich gegen Mittelstädt ist es oft so, dass Führich nach innen geht und Mittelstädt hinterläuft, also auf der Außenbahn vorbeiläuft. Jetzt war es eigentlich fast immer genau umgedreht. Führich hat die Breite gehalten und Hendricks hat ihn vorderlaufen, also ist in den Halbraum gegangen. Und ich habe es ja einmal auch erwähnt, in einer Szene schnallt das Oermann, glaube ich, einfach gerade gar nicht, was da in seinem Rücken passiert. Und ganz oft musste er dann aber rausrücken oder war schon draußen bei Führich und dann hätte Bero mitgehen müssen oder Ordetz rüberschieben, aber eigentlich Bero am besten. Paslak sah da auch nicht gut aus. Und das Ironische ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Dieter Hecking ähnlich gesehen hat und deswegen in der Halbzeit umstellt auf Viererkette und direkt danach fällt das 0-3 und es wird aber auch kein Deut besser. Also sie bekommen Tiefe nicht gut abgesichert, sie stehen nicht immer auf einer Linie und sie waren bei Einwürfen auch einfach nicht gut. Also zwei der Treffer fallen eben nach Einwürfen vom VfB. Also das war insgesamt in der letzten Kette wirklich schwach und da haben wir ja dann doch gar nicht über das defensive Mittelfeld gesprochen, das in diesem Spiel auch nicht gut war. Also Bochum, ja, das fand ich ehrlicherweise ein bisschen rätselhaft und wirklich erschreckend, weil wenn du jetzt so ein Power-Ranking machen würdest von allen Teams da drunten, ich meine, wir haben schon über St. Pauli gesprochen, wir haben schon über Kiel gesprochen, denen haben wir sehr, sehr gute Leistungen attestiert, wir werden gleich noch über Heidenheim sprechen, kann ich schon mal spoilern, so schlecht war es auch nicht, also müsste man sagen, im Power-Ranking tatsächlich Bochum gerade schwächste Team da unten drin.
Total, habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, formschwach und auf jeder Position eigentlich.
Das stimmt. Ja,
am Kriseln ist jetzt vielleicht zu krass gesagt, aber du könntest ja eigentlich jeden Einzelnen rauspicken.
Ja, also was ich zum Beispiel auch interessant fand, und das ist jetzt nur eine Beobachtung, es kann auch sein, dass die gar nichts aussagt, aber im Aufbau von Bochum, denn Stuttgart war ja gar nicht so, dass die auf Teufel komm raus gepresst haben, sondern nach dem 2-0 haben die auch gesagt, ja okay, unser Werk ist quasi getan, wir kontern der jetzt Job noch ein bisschen, jetzt mach mal ein bisschen. Und dann hatte ja auch Bochum so kleinere Chancen. Aber im Aufbau zum Beispiel war es öfter so, dass Tom Kraus abgekippt ist auf die linke Innenverteidigerposition und dann hat er physisch Wittig nach vorne geschoben. Also habe ich ihm gesagt, hier, du musst noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, weil Holtmann schiebt ja in die vorderste Kette, der pinnt dann quasi Starchu. Und da hatte ich zumindest den Gedanken, das wirkt gerade ein bisschen hinimprovisiert, weil Tom Kraus das so machen will. Und wenn das so wäre, wie gesagt, das ist nur eine Beobachtung, dann fände ich das sehr, sehr komisch, dass man sich nicht vorher überlegt hat, wie wollen wir aufbauen, wie wollen wir das nutzen und dass dann auch Wittig das gar nicht auch selber erkennt, sondern eben dann vorgeschoben werden muss und dann schaffen sie es ja gar nicht, dahin zu kommen. Weil sie zwar eine Überzahl im Aufbau hatten, Stuttgart stand ja in dem 4-4-2 und Stuttgart stand eigentlich auch die meiste Zeit in der eigenen Hälfte. Demirovic und Woltemade, die sind auch nicht angelaufen, sondern die haben eher so Räume zugemacht. Das heißt quasi, da hätte Bochum eigentlich ganz gut reinspielen können von den äußeren Innenverteidigerpositionen. Da gab es eigentlich auch Passwege, aber dann waren die Achter standen nicht da. Hofmann ist manchmal viel zu weit zurückgefallen, der ist richtig verzweifelt, weil er keinen Ball bekommen hat. Und dann stand er viel zu weit hinten, hatte dann hinten den Ball und man dachte sich so, ja, was willst du jetzt machen? Den langen Ball auf Hofmann spielen? Also das war auch so. Jetzt habe ich ein bisschen lustig gemacht. Ich möchte mich nicht lustig machen, denn ich verstehe es. Und es ist ja schön, wenn jemand Engagement zeigt. Aber es war einfach in sich überhaupt nicht stimmig. Und egal, was Dieter Hecking gemacht hat, es wurde nicht besser. Ja.
Ja. Das stimmt.
Und auf der anderen Seite eben der VfB, Entschuldigung, diese Versprecher. Da ging gerade Adrenalin hoch. Mit Demirovic, der endlich
greift. Ich rette dich mal schnell.
Ja, rette mich.
Ja, Demirovic vor allem im Zusammenspiel mit Woltemade fand ich total toll. Also was mir bei Stuttgart aufgefallen ist, die haben das nicht so klein-klein gespielt wie die letzten Wochen, sondern halt so sehr geradlinig. Viele lange Bälle, sind viel auf den zweiten Ball gegangen. Und irgendwie habe ich Dennis Undaf in dieser Konstellation, so schwer es mir auch fällt, das zu sagen, gar nicht vermisst, sondern mag, wie gesagt, dieses Duo Woltemade Demirovic, was sich in meinen Augen sehr, sehr gut ergänzt. Mhm.
Ja, fand ich auch. Es ist jetzt nicht so, dass, also ein Undaf in Form hätte mir sehr gefehlt in dem Spiel, aber Undaf in der aktuellen Form hat tatsächlich nicht gefehlt.
Absolut.
Sagen, ja. Und man muss noch sagen, eigentlich erstaunlich, dass man ohne Angelo Stiller so spielen kann, als hätte man Angelo Stiller auf dem Platz. Also Keitel und Karasor. Karasor sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber auch Jannik Keitel ist nicht abgefallen. Also der VfB, man hat es nicht so viel übers Zentrum gespielt, du hast es schon gesagt, aber man hatte ja trotzdem diese Ballbesitzsituation, in denen du dann die Entscheidung treffen musstest. Spiele ich jetzt den langweiligen Ball auf dem Flügel oder spiele ich den riskanten Ball irgendwie vorne auf Woltemade? Und meinem Eindruck nach hat Keitel genauso oft das Risiko gewählt, wie es auch Angelo Stiller gewählt hätte. Ist auch immer wieder nachgerückt, hat dann Pässe an die Grundlinie gespielt. Also war schon sehr rund vom VfB.
Das stimmt. Ich gucke gerade, genau. Vielleicht sage ich später noch was zu Woltemade, aber ich kann ja jetzt schon mal sagen, dass der mir da gut gefällt, auf dieser hängenden Position, weil quasi Demirovic die ganze Zeit so sehr schön in Szene setzen oder supporten oder wie auch immer man das nennen möchte, kann. Mhm. Das war schon gut.
Ja, aber wirklich.
Und wird natürlich begünstigt dadurch, dass du das gegen den VfL halt gut bringen kannst. Also, dass du dich da easy durchsetzt und so, muss man vielleicht auch sagen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Spielen wird. Aber das war doch mal wieder sehr ansehnlich. Also, wenn ich Stuttgart-Fan wäre, wäre ich jetzt optimistisch.
Ja, völlig zu Recht. Und man hat ja auch, also Auswärtsspiele in Bochum, wer da nicht an die Meisterschaftssaison, den 33. Spieltag und Timo Hildebrand denkt, der hat mit dem VfB nichts zu tun, deswegen, die haben ja eh eine besondere Historie und ja auch in jüngerer Vergangenheit, hey, mit den Zaunfahnen hat alles geklappt. Glückwunsch an alle Beteiligten und damit meine ich ausdrücklich auch alle Feuerwehrbeauftragten vom VfL Bochum. Diesmal habt ihr es doch alle hingebekommen, das ist doch schön. Schauen wir, wie es für den VfB weitergeht. Es sind jetzt mit 40 Punkten 4 Punkte Rückstand auf Rang 6, 5 Punkte Rückstand auf Rang 5, 6 Punkte Rückstand auf Rang 4 und damit die Champions League. Es geht jetzt weiter. Heimspiel gegen Werder Bremen, dann auswärts beim 1. FC Union, Heimspiel gegen Heidenheim. Wir haben ja vorhin schon über den VfB indirekt diskutiert. Wenn euch das fehlt, liebe Hörerinnen und Hörer, Punkt A, nicht immer nur die Einzelsegmente hören und dann meckern. Da hatte ich einige enttäuschte FCA-Fans nach der letzten Sendung, die einfach nicht gehört haben, wie ich den FCA über alle Segmente hinweg immer mal wieder lobend erwähnt habe. Okay. Ehrlich gesagt eher euer Problem als mein Problem, auch an alle VfB-Fans, hört nochmal wenigstens in das Kapitel 2 vorher rein, dafür mache ich die Kapitelmarken ja auch, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr zum VfB hören. Dann blicken wir jetzt aber dann auch auf den FC Heidenheim, denn ich habe es ja gerade schon angesprochen, der steht zwar unten drin, aber hat eben eine sehr gute Partie gemacht und das ausgerechnet, möchte man sagen, im Heimspiel gegen Leverkusen. Es war ein skurriles fast schon Spiel, denn hättest du die beiden Teams anonymisiert, hätte man nicht gedacht, dass hier der amtierende deutsche Meister spielt und auch das eigentlich taktisch und individuell vielleicht mit dem FC Bayern beste Team dieser Liga. Es gab sehr gute Chancen, vor allem für Heidenheim. Nach einem Ballverlust von Xhaka vergibt Beck die erste sehr gute Chance, verfehlt aber das Tor. Krätzig trifft dann nach einer Flanke von Traoré nur das Außennetz. Gimber trifft nach einer Ecke nur die Unterkante der Latte und den Innenpfosten. Also Leverkusen hat mal wieder den Gustav Ganz in den eigenen Reihen gebraucht, dass das hier gut ging. Pieringer hat innerhalb von 2 Minuten gleich 2 Chancen, lupft einmal drüber und schießt das zweite Mal knapp vorbei. Und erst in der 86. Minute muss Kevin Müller das erste Mal einen Schuss halten. So lange hat es gedauert. Und wenn ich aber sage, dass Gustav Ganz eine wichtige Rolle gespielt hat als Glücksbringer für Leverkusen, dann war der definitiv auch noch in Reihen der Leverkusener, als die 91. Minute gerade anbrach. Nach einem Einwurf von rechts kann Xhaka auf Hoffmann passen, der auf Buendia querlegt. Und zum ersten Mal in diesem Spiel hat jemand zentral vor dem Strafraum ein bisschen Platz. Es ist nicht mal viel, denn Mainka rückt eigentlich noch raus. Er erkennt schon, was er getan hat, indem er sich hat fallen lassen. Aber es ist zu spät. Buendia trifft den Innenpfosten und anders als auf der anderen Seite geht eben hier der Ball vom Innenpfosten ins Tor. Und Leverkusen gewinnt mal wieder last minute ein Spiel, bleibt damit am FC Bayern dran. Es sind weiter 6 Punkte Rückstand und damit ist die Meisterschaft noch möglich. Aber Benni, wenn man so spielt in Heidenheim, dann muss man da ja doch durchaus Zweifel dran bekommen, dass das noch klappt für Leverkusen. Oder mache ich damit die Leistung von Heidenheim zu schlecht?
Nein, ich glaube, man kann Heidenheims Leistung und finde ich auch einen sehr, sehr guten Matchplan loben. Mir hat das Pressing unglaublich gut gefallen von Heidenheim. Sehr aktiv gegen den Ball gewesen. Ich mochte auch im Spielaufbau, dass sie da immer wieder gespielt haben mit der Höhe von den Flügelverteidigern. Dadurch Leverkusen im Pressing ein bisschen den Stecker mitgezogen haben, weil sie eben die Leverkusener Flügelverteidiger sehr, sehr weit in der eigenen Hälfte gebunden haben und so auch einfach in längere Ballbesitzpassagen reingekommen sind. Bei Heidenheim hat mir sehr, sehr gut gefallen, so teilweise Überladungen. Also wenn sich ein Sechser dann einfach immer, also der ballnahe Sechser, immer horizontal rausgelöst hat, dann haben sie dieses Spiel- und Gehen-Element, vor allen Dingen Franz Kretzig war das sehr, sehr gut, dass derjenige, der den Ball vertikal spielt, direkt hinterher geht. So haben sie Raum und Tiefe gewonnen. Ja, und eben auch die provozierten Ballgewinne dann über sehr aggressives Anlaufen der Leverkusener Sechser hat mir gut gefallen bei Heidenheim. Mhm. Also das war ein sehr, sehr guter Matchplan. Man kann trotzdem auch man muss auch darüber sprechen, dass was passiert eigentlich mit Bayern 04 Leverkusen, vor allen Dingen, wenn Florian Wirtz nicht da ist. Ich finde, das ist einfach ein Vakuum, was sie überhaupt nicht aufgefangen bekommen. Das ist also es war erschreckend fast, weil ich weiß nicht, ob es ein Ausrutscher ist, weil ich glaube, Niklas Levinson hat es gestern bei Twitter gepostet. Florian Wirtz hat, glaube ich, 70 Dribblings über die Saison und ich glaube, danach ist Jeremy Frimpong mit 20. Und wenn ich mir die Startelf gestern anschaue, wüsste ich nicht, welcher Spieler da mal so ähnlich wie Flo Wirtz in die Breite rauskippt, das 1 gegen 1 auflöst. Sie haben die Überladung einfach null ausgespielt bekommen. Du hast maximal irgendwie Halbverteidiger gehabt, die mal angedribbelt haben. Ich weiß nicht, was mit Victor Boniface nach dem Winter passiert ist.
Ja, das ist krass.
Das ist wirklich krass, was das für einen Leistungsabfall gegeben hat. Also es ist vollkommen verrückt. Ja, und generell war das einfach nichts Halbes und nichts Ganzes bei Bayern 04 Leverkusen. Generell die Passketten auch. Leverkusen war ja so schwer zu bespielen, weil sie einfach teilweise Passketten 5-6 Mal hintereinander direkt immer in den Druck hatten und im Druck das auch immer ausspielen konnten. Das findet ja gar nicht mehr statt. Also das findet weder im letzten Drittel noch in der Aufbauphase statt. Wenn sie es mal forcieren, ist das so viel Risiko, dass man geneigt ist zu sagen, wir lassen es lieber, weil sie einen Ball verlieren. Und dementsprechend ist es schwierig. Und ich weiß nicht, was das für die Zukunft heißt, weil man jetzt auch einfach in der Phase merkt, dass sie schon sehr doll abhängig sind von der individuellen Qualität von Florian Wirtz, einfach in gewissen Spielphasen. Und das wäre wahrscheinlich auch jedes Team, das Florian Wirtz im Kader hat. Aber das ist schon krass, wie sehr das einbricht. Du hast nur so Tiefenläufer mit drin. Vor allen Dingen auch Adli findet nicht statt und hat Victor Boniface einmal einen Ball festgemacht, so am letzten Innenverteidiger oder mal für eine Entlastung gesorgt, dass Leverkusen nachrücken konnte, es ist wirklich verrückt. Ich weiß nicht, ob der keine Lust mehr hat, seitdem er da nicht zu Al-Nassr wechseln durfte, aber weiß ich nicht, also es ist ganz, ganz, ganz schwierig, was man da als Schlussfolgerung draus nimmt.
Ja. Also ich meine, zu Leverkusen gehört natürlich mit dazu, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber die Hörerinnen werden es mitbekommen haben. Man ist im DFB-Pokal-Halbfinale völlig verdient bei Arminia Bielefeld ausgeschieden. Also sprich, man hat eigentlich jetzt nur noch einen Titel, um den man spielen kann und nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Und das ist die Meisterschaft und dementsprechend hätte man vielleicht auch erwartet, dass man so auftritt bei Heidenheim, wohl wissend, dass Heidenheim aber sehr gut darin ist, vor allem jetzt, nachdem man immer eine Woche Trainingszeit hat, sich vorzubereiten auf die Gegner, den Gegnern das zu nehmen, was sie gut können. Und bei Leverkusen finde ich, neben dem, was du gesagt hast zu Florian Wirtz, was übrigens auch noch dadurch ergänzt wird, dass man sieht, dass auf einmal Jonas Hofmann wieder eine Rolle spielt. Warum spielt er eine Rolle? Ja, weil er der Einzige ist, der in die Zwischenräume geht, der da mal angespielt werden kann. Und deswegen ist er jetzt auch wieder wertvoll als Einwechselspieler und ist ja auch beteiligt dann tatsächlich am 1:0. Ich finde, es ist aber nicht nur Florian Wirtz. Und ich will jetzt nicht zu sehr spekulieren. Also Xabi Alonso hatte eigentlich gesagt, bis zur Länderspielpause sage ich, wie es mit mir weitergeht. Letztes Jahr hat er dann gesagt, ja hier, ich bleibe bei Leverkusen, ich gehe nicht zum FC Bayern. Große Aufregung, oh Gott, was passiert denn jetzt? Diesmal hat er nichts gesagt. Und es, zumindest manche Dinge bei Leverkusen sehen so aus, als hätte sich da intern schon eine Erkenntnis durchgesetzt oder vielleicht weiß man da was oder ich weiß es nicht. Und ich möchte das jetzt nicht nur spekulieren, sondern ich will es unterfüttern mit zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, sowohl im Bielefeld-Spiel als auch in diesem Spiel. Denn Leverkusen spielt anders, als Leverkusen spielt. Du hast diese Pässe in den Druck angesprochen. Bei Bielefeld konnte man noch meinen, okay, sie haben deswegen so viel lang und weit gespielt, weil der Rasen so schlecht war. Warum sie dann nicht erkennen, dass Bielefeld es ja auch schafft, auf dem Rasen flach zu spielen, weiß ich jetzt nicht. War vielleicht auch vercoacht von Alonso, keine Ahnung, vielleicht irgendwie die Dinge zu sehr durchdacht und zu wenig an die eigenen Fähigkeiten geglaubt. Aber okay, aber dass man jetzt auch gegen Heidenheim erst in der Schlussphase überhaupt mal eben flach ins Angriffsdrittel reinspielt, das hat natürlich auch mit Dingen zu tun, die Heidenheim gut gemacht hat. Also da werde ich auch gleich nochmal was zu sagen. Aber das ist doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass Xabi Alonso das als Matchplan mitgegeben hat. Und nee, wenn ich mir einfach angucke, wie er gehadert hat mit Schiedsrichterentscheidungen, mit eigentlich allen Dingen an diesem, dann glaube ich auch zu erkennen, dass er sieht, dass sein Team gerade die Vorgaben nicht komplett erfüllt. Und das hat auch noch mit einer zweiten Beobachtung zu tun, denn das war was, was Heidenheim sehr, sehr clever gemacht hat. Immer wieder hatte Heidenheim, also Heidenheim hatte sowieso sehr lange Ballbesitzphasen, aber in diesen Ballbesitzphasen war es immer wieder so, dass Heidenheim eigentlich schon mit der Aufbaulinie so bis kurz vor die Mittellinie gerückt war und sich dann aber wieder zurückgespielt hat, bis hin zu Kevin Müller wieder. Und dann hat Leverkusen draufgeschoben und von hinten aber sind die Innenverteidiger nicht schnell genug nachgerückt und deswegen wurde das Feld extrem lang und da hat Heidenheim immer reingespielt und das muss Matchplan von Heidenheim gewesen sein und dass Leverkusen nicht, also dass die Spieler nicht in der Lage sind, das zu erkennen und sich dann so zu organisieren mit Andrich, Tah und Hinkapier in der letzten Kette, dass sie sagen, okay, in der Sekunde, in der wir vorne draufpressen, müssen wir aber auch in hohem Tempo Richtung Mittellinie schieben, damit es kompakt bleibt. Also das sind doch so einfache Fehler, dass, also ja, deswegen drängen sich dann mir eben solche spekulativen Gedanken dazu auf, weil ich kann es mir anders eigentlich kaum erklären.
Nee, bin ich vollkommen bei dir. Und dieser Stilbruch ist schon fragwürdig, weil, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie gar keine Antwort drauf. Also selbst, muss ja sagen, du hast mit Adli und Teller ist ja schon prinzipiell reine Tiefenläufer dann auch auf dem Platz, die nicht dafür bekannt sind, dir permanent die 1 gegen 1 Duelle aufzulösen, dass du es dann mal situativ versuchst, mit einem langen Ball zu öffnen, weil eben auch Heidenheim dir im Pressing ein bisschen was anbietet, okay. Aber dass du dich so da drin verlierst, vor allen Dingen, weil du halt dahinter mit Alex Garcia und Granit Xhaka zwei Spieler hast, die das Spiel eigentlich ordnen sollten, aber da kommt gar keine Ruhe rein. Und ich finde auch, wenn wir über die Positionierung von den Flügelverteidigern sprechen oder Wingbacks bei Leverkusen, die standen ja so tief, teilweise so flach, dass die also das ist total komisch, wie die Ketten auseinandergebrochen sind. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht mag es der zweite Ausrutscher innerhalb von kurzer Zeit gewesen sein. Und ich meine, Taktik und individuelle Klasse beziehungsweise Profile bedingen sich immer ein Stück weit. Aber das war schon sehr, sehr skurril und ja, ich weiß nicht, ob es dafür die richtige Antwort gibt, ehrlicherweise, weil ich versuche es ja auch immer zu verstehen, aber verstanden habe ich es jetzt an diesem Spieltag ehrlicherweise auch nicht. Das kommt ziemlich selten vor.
Ich meine, Palacios fehlt natürlich Leverkusen extrem. Der hat wegen Problemen im Leistenbereich nicht spielen können.
Und aber wo dann hilft dir Palacios in dem Spiel? Also das ist halt, wo hilft er dir, außer in dem Element, dass er mal einmal eher zwischen den Linien noch anspielbar ist.
Er hilft dir deswegen, weil ja der Plan von Heidenheim war und den fand ich wirklich super und damit würde ich auch ganz gerne nochmal kurz zurückkommen zu Heidenheim. Du lässt Dorsch nicht auf der 6 spielen, sondern nominell spielt er, keine Ahnung, Flügelspieler oder Achter. Es ist aber wurscht, weil seine Hauptaufgabe war, Stress Xhaka und zwar so richtig. Körperlich, mental sei immer da. Und was hat Beck gemacht? Beck hat Garcia gestresst. Und eigentlich Schöppner und Busch waren eigentlich die Sechser. Und die anderen beiden hatten aber vor allem den Auftrag im gegnerischen Ballbesitz, schiebt nach vorne, seid mutig, geht drauf und verhindert einfach, dass über diese Doppel-Sechs irgendeine Struktur ins Spiel kommt. Und dann mussten Kretzig und Traoré, die hatten dann die herausfordernde Aufgabe, dann eben die auf die Außenverteidiger hochzuschieben. Und da hätte eigentlich Leverkusen das auch mal nutzen können. Du hast es ja schon gerade angesprochen, die standen da seltsam flach und das Frimpong gegen Kretzig, also ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber so viele Sprints wird er nicht gegen den gewonnen haben, das war schon ein bisschen seltsam. Aber das ist eben etwas, was Heidenheim sehr, sehr gut gemacht hat. Dieser Plan war einfach fantastisch und gleichzeitig, wenn das dann, aber wenn sich dann Leverkusen mal befreit hat und es gab natürlich auch die Phasen, in denen Heidenheim, tiefer stand, dann waren sie aber halt auch unheimlich eng, im Zentrum war gar nichts da, deswegen war es ja so irre, wie dieses 1:0 fällt, weil es eine Szene war, die war vorher nicht möglich und in der letzten Kette haben sie einfach richtig, richtig gut gespielt. Siersleben, Gimba, Mainka. Mainka hatte auch im Aufbau manchmal so Situationen, wo er so ganz lässig mit einer Bewegung Boniface ins Leere hat laufen lassen oder auch Adli in einer Szene mal. Also der Plan von
Heidenheim. Boniface hat auch einen Arbeitsaufwand gehabt da an dem Spiel, der war aber auch.
Ja, das war krass, wie viel besser es mit Schick wurde. Und da kann man natürlich auch sagen, warum kommt der erst in Anführungszeichen der 68. Minute? Aber gut, andererseits, Leverkusen hat es ja auch gewonnen. Und das ist, glaube ich, das Bittere halt für Heidenheim. Du hast ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Eigentlich musst du dieses Spiel sogar auch gewinnen. Du hast 10-6 Schüsse. Du hast eben diesen Unterkante der Latte und Innenpfostentreffer plus eben diese Riesenchance von Beck. Und dann nimmst du nicht nur, in Anführungszeichen, nur einen Punkt mit, sondern sogar gar keinen, weil du in der gefühlt letzten Aktion des Spiels gegen Gegentreffer kassiert. Also für Heidenheim, ich meine, die müssen das Positive mitnehmen, nämlich, dass der Matchplan funktioniert hat und dass sie Leverkusen wirklich eigentlich am Rand der Niederlage hatten und komischerweise dann verloren haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Bayern in 2 Spieltagen in Heidenheim spielen wird. Jetzt auch gerade mit dem Musiala-Ausfall werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Die haben ja ganz, könnte ich mir vorstellen, dass es da ganz ähnliche Problematiken gibt. Aber Heidenheim wirklich, wirklich gut, aber halt 4 Punkte Rückstand auf St. Pauli, das rettende Ufer. 2 Punkte Vorsprung auf Rang 17. Also, das ist so schwierig.
Was ich so bitter finde, ist, wie dieses Gegentor in der Entstehung dann auch wirklich ist, weil das ist ja ein Einwurf und ich glaube, dass bei Heidenheim alle damit rechnen, dass das eine Einwurfflanke wird. Also, dass der jetzt einfach den Ball in den 16er feuert und die irgendwie versuchen, den zu verlängern und sich deswegen, selbst als er den Ball, das ist ja dann ein so kurz ausgeführter Einwurf und du siehst nur, wie Buendia, ich glaube, es ist bei Pieringer, im Deckungsschatten einfach schon durchläuft. Und alle rechnen bei Heidenheim damit, dass entweder eine Flanke oder halt der Einwurf voll in den 16er gefeuert wird und deswegen erst so spät reagieren. Und als dann rausgeschoben wird, geht für einen ganz kurzen Moment der Weg zum Tor auf. Und das ist gut, Buendia macht es dann natürlich auch sehr, sehr gut, aber die Entstehung ist halt dann nochmal so dreifach bitter, weil das eigentlich es darf dir nicht passieren und passiert dann halt trotzdem gegen Leverkusen und vor allen Dingen, weil Leverkusen so schwach war. Also das Spiel hätte Heidenheim gewinnen müssen. Hm. Und trotz alledem, ich weiß nicht, wie man den Turner jetzt hinbekommt, weil ich glaube, selbst Frank Schmidt hat auf der Pressekonferenz danach gesagt, dass das oder in den Interviews, dass einfach alles funktioniert hat bei Heidenheim, alles geklappt hat und dass es ein ziemlich schwerer Schlag ist, dass du da nichts mitgenommen hast. Das macht ja dann auch irgendwie auf Strecke vielleicht was mit den Köpfen. Und ich hoffe aber trotz alledem, und da bin ich bei dir, Max, dass sie das Positive da mitnehmen aus den Spielen, weil ehrlicherweise fand ich Heidenheim, und das hat mir in den letzten Spielen bei ihnen immer ein bisschen gefehlt, die ich von ihnen gesehen habe, auch mal die Ballbesitzpassage und dann noch eine klare Idee, wie du im Ballbesitz ins letzte Drittel kommst, weil es ja dann schon viel auch über lange zweite Bälle war in dieser Saison oder eben über Intensität dann in 16er, was nicht so gut funktioniert hat. Und das war in diesem Spiel anders und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Das stimmt. Und man muss noch dazu sagen, Tsivtsivadze hat richtig gefehlt. Also Pieringer an einem besseren Tag hätte mindestens ein Tor gemacht. Tsivtsivadze auch im Anlaufen hätte ich so total gerne gesehen.
Aber Pieringer war trotzdem echt gut.
Ja, ja, trotzdem gutes Spiel gemacht, ja.
Also vor allen Dingen in dieser 9,5er, in diesen Zwischenräumpositionen, wenn sie dann sehr, sehr schnell sich außen, das war ja wie so ein Quadrat, was sie da außen immer hatten, wo sie sich rauslösen wollten. Und wenn Pieringer da kurz mit dazugekommen ist, einen Gegner rausgezogen hat, ich finde, Pieringer hat sehr, sehr gute Bewegung, wenn es ums Aufdrehen geht und auch Bälle festmachen mit einem Kontakt in offenen Raum, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Das ist wahr. Und das sind alles Dinge, die Heidenheim Hoffnung geben. Es geht jetzt dann ins Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, dann zu Hause gegen den FC Bayern, dann wird man beim VfB Stuttgart spielen. Das heißt, das ist jetzt die Reihe der Top-Teams, gegen die man spielen wird. Aber in keinem dieser Spiele sehe ich Heidenheim deutlich unterlegen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Danach wird man dann ein Heimspiel gegen den VfL Bochum haben. Also das wird dann ziemlich sicher sehr relevant werden. 2 Punkte Vorsprung sind es aktuell. Und für Leverkusen wartet jetzt dann zu Hause der erste FC Union, dann wird man bei St. Pauli spielen, zu Hause gegen Augsburg und dann in Freiburg. Der Theorie nach ist noch alles möglich, auch mit den Problemen, die der FC Bayern hat. 6 Punkte Rückstand sind es. Allerdings, also ich sage nochmal, Union, St. Pauli, Augsburg, Freiburg. Das sind 3 von 4, sorry liebe Freiburger, sind sehr, sehr gut organisiert. Mich würde es nicht wundern, wenn bei Leverkusen jetzt die Saison austrudelt und sollten sie trotzdem nochmal Anlauf nehmen und mit 9 Punkten rauskommen aus diesen Spielen, dann könnte es natürlich auch nochmal spannend werden. Dass das Leverkusen drin hat, zeigt ja auch das 1:0. Es wird eben nicht die Flanke geschlagen, sondern die Flachpassvariante gesucht und der Schuss ist dann technisch einfach perfekt und deswegen erster Treffer für Buendia. Bin gespannt, wie es weitergeht bei Leverkusen und welche Geschichten wir da vielleicht auch in ein paar Monaten dann erfahren zu dieser Saisonphase jetzt mit dem Ausscheiden in Bielefeld, mit dem Ausscheiden in der Champions League, mit der Missstimmung zwischen manchen Teilen der Fans und Granit Xhaka zum Beispiel in Bielefeld. Bin ich sehr gespannt, ob man dazu noch mehr hören wird. Mehr hören wird man sicherlich auch zum FC Bayern, denn die schlechten Nachrichten, sie reißen eigentlich nicht ab und das nach einem Wochenende, an dem man dann doch gewinnen konnte im anspruchsvollen Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Aber es gibt eben einfach weitere Verletzungen und zu denen gehört jetzt ein Muskelbündelriss und damit mutmaßlich das Saisonaus für Jamal Musiala, den er sich in diesem Auswärtsspiel zuzieht. Plus, es ist jetzt wirklich offiziell, Thomas Müller wird auch nach dieser Saison kein Spieler des FC Bayern mehr sein. Also sehr, sehr viel emotionale Arbeit, die Bayern-Fans gerade verarbeiten müssen. Und da gehört dieses Spiel eigentlich noch mit dazu, denn es gibt wenige Chancen. Sané schießt einmal ans Außennetz, aber ansonsten gelingt dem FC Bayern wenig. Und im Gegenteil, der FC Augsburg geht in Führung. In der 30. Minute führt Rovelio und Freistoß gar nicht so schnell aus, wie es in manchen Publikationen geschrieben wurde. Also war jetzt nicht innerhalb von wenigen Sekunden, sondern er hat eigentlich schon Zeit. Trotzdem verschätzt sich Leimer und Giannoulis ist durch. Der legt sich den Ball nach innen und knallt ihn unter die Latte. Ist ein absolut herausragendes Tor von Giannoulis. Und Augsburg führt nicht unverdient, denn man hat eben einfach seine eine Chance genutzt mit 1:0. In der 42. Minute kann allerdings der FC Bayern ausgleichen. Sané bringt den Ball von der Grundlinie flach nach innen. Musiala ist dann nicht vom Ball zu trennen und trifft aus der Drehung zum 1:1. Vorher hatte Sané am Strafraumrand sein direktes Duell mit Wolf gewonnen, war dann nach innen gezogen und damit hat er im Grunde aus dem Stand diese Chance und diesen Ausgleich kreiert. Danach trifft Sané die Latte. Musiala hatte sich schon vorher am Oberschenkel verletzt und muss dann eben ausgewechselt werden. Und in der 58. Minute kommt eine sehr umstrittene und viel diskutierte Szene. Zäsiger verspringt der Ball. Kane geht an ihm vorbei und wird von ihm ohne Chance auf den Ball gefoult. Allerdings sieht man in der Wiederholung, dass Zäsiger den Ball spielt. Er sieht die 2. gelbe Karte für dieses Vergehen, also gelb-rot. Und weil es die gelbe Karte ist, wird es auch nicht vom Video Assistant Referee überprüft. Die Meinungen sind da eigentlich relativ eindeutig. Wer die Zeitlupe sieht, der kann da kaum noch sagen, dass das gelb wäre, denn er spielt klar den Ball. Mir persönlich ging es aber so, in der Echtzeit war ich mir auch sicher, dass das die 2. gelbe Karte ist. Denn Chance auf den Ball hat er eigentlich vermeintlich keine mehr. Er belehrt einen dann des Besseren. Also was ich damit sagen will ist, ich denke, die Fehlentscheidung von Dr. Matthias Jöllenbeck ist eindeutig ganz so leicht zu erkennen, war es dann aber auch nicht. Plus Harry Kane verletzt sich in der Szene auch am Knöchel, wird aber wahrscheinlich gegen Inter spielen können. Was es besonders schwer zu verdauen macht für alle FCA-Fans, ist, dass aus dieser Szene heraus dann auch noch das 1:2 erzielt wird. Olise bekommt den Freistoß auf den Flügel und bringt ihn nach innen auf Kim und der trifft zum auf Harry Kane, Entschuldigung, und der trifft zum 1:1. Da hatte ich hier ein bisschen Autokorrektur in meinem Dokument, sehe ich gerade. Danach hätte es aber auch noch einen Strafstoß für den FC Bayern geben müssen vielleicht, können definitiv. Rovelio trifft Kane am Standbein, aber es gibt eben keinen Strafstoß. Sané läuft alleine auf Finn Dahmen zu, kommt aber nicht an ihm vorbei. Berisha stiehlt sich hinter Dyer weg, aber Kim klärt in höchster Not. Also bis zuletzt hat Augsburg Chancen und spielt mit, auch in Unterzahl. Und in der 92. Minute dann allerdings fällt dann doch noch das 1:3. Matsiba lenkt einen Schuss an die eigene Latte. Bayern bleibt im Ballbesitz und kommt Sané links im Strafraum zum Schuss, der abgefälscht wird, wieder von Matsiba. Und diesmal dann im Tor landet zum 1:3. Und damit, Greta, ist es dann vorbei. Der FC Bayern gewinnt diesen Auftakt in den Spieltag, verliert aber mal wieder einen wichtigen Spieler. Und Augsburg muss sich zu Recht ärgern, denn das war auch in Unterzahl ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Welche Erkenntnisse würdest du denn aus der Partie mitnehmen?
Gute Frage. Erstmal, dass Bayern sich zumindest am Anfang oder als sie noch in Rückstand waren, sehr schwer getan hat, die Überlegenheit zu nutzen, wenn sie in Ballbesitz sind. Ich glaube, auch deswegen konnte Augsburg so gut starten, beziehungsweise die haben ja sehr hoch gepresst, waren irgendwie sehr offensiv unterwegs und gleichzeitig haben die gut verteidigt. Das wäre so eine meiner Erkenntnisse, mit der ich vielleicht mal starten würde.
Also Augsburg war schon, also Augsburg im, also die hatten so klare Pressing-Trigger drin, Augsburg, dass sie immer die Halbverteidiger angelaufen haben. Bei jedem Ball auf die, auf Kim oder Dyer, da sofort draufgepresst sind in der Mannorientierung, dann, dass sie trotz alledem, wenn sie in der Mannorientierung draufgepresst sind, hinten eine +1 Absicherung hatten. Also sie haben ja nie in Unterzahl hinten verteidigt, sondern immer durchgeschoben, Augsburg. Und dass, wenn das Pressing nicht gegriffen hat, sie einfach dann voll eklig in einem 5-4-1 hinten verteidigt haben und gesagt haben, ja, dann rotiert halt so viel in den Positionen, wie ihr wollt, aber wird halt nix. Das fand ich schon sehr, sehr gut von Augsburg tatsächlich.
Aber ja auch überhaupt nicht überraschend. Also ich finde, also weil A, Augsburg spielt die ganze Zeit schon so oder sehr, sehr oft. Und wenn ich sehe, dass da Dyer neben Kim steht in der Innenverteidigung und du mir sagst, okay, und dazu noch Leimer und Stanisic, weil Ito sich ja den Mittelfuß wieder gebrochen hat, hat er auch gesagt, ja, lauf mal die an und schieb auf den Flügel, auf den sie dann rausspielen und dann gucken wir mal, was geht. Also es ist schon auch erstaunlich, dass sich Bayern davon schon relativ hat aus dem Spiel nehmen lassen, aber ja auch nicht komplett. Also ich finde, ich habe jetzt viel negative Berichterstattung gesehen zu diesem Sieg, weil er eben unter anderem durch diese gelb-rote Karte so begünstigt wird. Aber Bayern hat ja auch nicht kein komplett schlechtes Spiel gemacht. Also immer wenn Sané zum Beispiel den Ball hatte, dann wurde es gefährlich. Sané hat wieder ein super Spiel gemacht. Jamal Musiala, wenn er an den Ball gekommen ist, solange er noch fit war, ich meine, das 1:1, das ist quasi einfach nicht zu verteidigen, weil er so gut dabei ist, den Ball zu schützen.
Krass, ja.
Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wie kritisch ich auch mit den Bayern wäre, ehrlicherweise.
Ja, gehe ich mit. Ich finde, das 1:1 ist irgendwie ein ganz gutes Beispiel, dass Augsburg das durchaus gut macht und dass sie da jetzt nicht irgendwie schlecht verteidigen oder so. Die stehen da ja mit 4 Mann, aber dass Musiala am Ende des Tages halt einfach Musiala ist und sich da mal eben gegen diese 4 Leute durchsetzen kann und es nebenbei noch super einfach aussieht. Und dass halt auch beides in dem Sinne wahr sein kann. So, ich gehe auch mit, dass der Sieg dann im Endeffekt verdient ist und trotzdem würde ich mich an Augsburgs Stelle ärgern.
Und trotz alledem ist es doch voll geil, sich das anzuschauen, in welcher Frequenz Bayern eigene Entscheidungen trifft, ob sie zum Beispiel Overlapping oder Underlapping-Runs machen wollen in der Breite, ob sie mit 2 Mann so ein Movement haben, ob sie rotieren im Dreieck. Das entscheiden die immer selber in dem Spiel und haben für alles klare Abläufe drin. Dieses, was passiert, wenn jemand diagonal eindribbelt, dann entscheidet sich der Nächste, so einen Overlapping-Run zu machen, versuchen darüber was aufzubrechen. Sie wollen, wenn sie eine Verlagerung spielen gegen den Block, ich glaube, dass du gegen den 5-4-1 sowieso nur erfolgreich sein kannst, wenn du häufig versuchst, diagonal einzudribbeln und darüber was aufzulösen. Ich glaube, was man bei Bayern kritisieren kann, ist, dass sie es nicht immer im höchsten Tempo spielen. Also, dass sie ganz, ganz häufig zu viele Kontakte brauchen, um die Seite zu verlagern und deswegen Augsburg einfach im Block verteidigen kann und sich das nicht so richtig aufbrechen lässt. Aber die Frequenz an Rotation und wenn sie es dann einmal im Tempo ausspielen, das ist schon brutal, weil bei Bayern sind die Muster ja eigentlich über die ganze Saison gleich. Also, dass sie immer im Aufbau dieses Drop and Combine die ganze Zeit haben, fallen lassen, kombinieren, dann nach vorne wieder auffüllen. Das ist schon relativ klar und das ist auch auf Strecke einfach super schwer zu verteidigen, ehrlicherweise. Und Augsburg, ja, die haben Möglichkeiten, aber das ist ja einfach auch nur, weil Bayern, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Viererketten die in dieser Saison schon spielen mussten. Vor allen Dingen in der Absicherung, weil die permanent Verletzte drin haben. Und dass sie dann da vor allen Dingen im Umschalten relativ knackbar sind, das ist auch klar. Aber trotz alledem, finde ich, Bayern macht eigentlich ein gutes Spiel, ehrlicherweise. Ohne, dass sie jetzt natürlich dann immer den letzten Punch in die Tiefe haben, aber das ist schon in Ordnung.
Ja, und ich finde, dass in einzelnen Positionen Bayern auch einen klaren Vorteil hatte. Also das wird jetzt niemanden so vom Hocker hauen, dass ich sage, individuell ist Bayern dann doch besser als Augsburg. Aber eben Leroy Sané gegen Marius Wolf. Das war kein Zufall, finde ich, dass das 1:1 aus einer direkten Situation heraus entsteht, wo die beiden beteiligt sind. Ich fand auch, also Giannoulis hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber Olise ist trotzdem 2-3 Mal sehr, sehr gefährlich an ihm vorbeigekommen. Und was dann Augsburg noch bewahrt hat vom früheren Rückstand, war, dass man wieder im Strafraum sehr, sehr gut verteidigt hat. Also Rovelio wieder ein super Spiel gemacht. Mazzima eigentlich auch. Das ist halt unglücklich, dass er so beteiligt ist am 1:3 und deswegen nicht ganz so gut wegkommt. Aber das hat man eigentlich gut hinbekommen. Caesiger, muss ich sagen, hat mir schon vor der gelb-roten Karte nicht immer so gefallen. Also er hatte ein sehr wichtiges Tackling. Aber Caesiger, der geht mir zu oft an den Boden. Und letztlich war das auch das, was ihm die zweite gelbe Karte beschert hat. Er hätte da gar nicht so in die Grätsche gehen müssen. Also ja, er spielt den Ball. Und ja, dann war es eigentlich auch keine gelbe Karte, auch wenn er mit dem Standbein Harry Kane noch so trifft, dass der sich eben am Knöchel verletzt. Aber dennoch würde man dafür wahrscheinlich keine Karte geben, wenn man es richtig sieht. Aber da steht ja auch noch Rovelio, der Kane aufnehmen kann und der auch schon in der Bewegung ist, das Tempo mitzugeben mit Kane, was jetzt auch nicht 40 km/h sind, seien wir mal ehrlich. Also sprich, er muss einfach diese Grätsche nicht machen. Und das ist, glaube ich, das, wo Augsburg dann trotz allem guten Plan und aller guten Ausführungen dann doch zu sehr unterlegen war. Und das ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber ich hatte schon den Eindruck, dass sich Bayern zurechtgefunden hat damit in der zweiten Hälfte auch. Und dass Bayern eigentlich fast das größere Problem hatte, als man dann geführt hat. Und dass Bayern dann nochmal diese Berisha-Chance zulässt, das ist natürlich völlig irre. Also, dass dieser Passweg offen ist und dass Berisha hinter der Kette frei aufdrehen kann und Kim in allerletzter Not noch den Fuß da mitbekommt. Okay, nicht eingespielt, spät am Abend und so weiter und so fort, aber eigentlich völlig irre. Aber insgesamt hatte ich schon den Eindruck, Bayern ist eigentlich ganz gut in der Partie, auch wenn es natürlich wirklich spekulativ ist, wie es 11-11 weitergegangen wäre.
Ich finde, wenn du das 1-0 von Augsburg nimmst, wie das auch wieder entsteht, bevor dieser Freistoß von Sané da verursacht wird, da positioniert sich Leimer vorher in so einer Halb-Halb-Position und Kim spielt ihn einfach vollkommen im Rücken an. Also es ist so vollkommen falsche Entscheidung. Ballverlust, Augsburg, gut, ob Sané dann da faulen muss, ist auch nochmal das Thema. Aber das sind ja alles, was ich damit sagen möchte. Das ist einfach so eine Kette an individuell schlechten Entscheidungen, die zum Gegentor führen und haben wenig mit der Struktur an sich zu tun. Und ich glaube, dass das, muss ich wieder das Thema, wie sehr sind die einzelnen Positionen miteinander eingespielt und wie sehr funktionieren die Abläufe dann auch bei so viel Rotation im Personal.
Als Ergänzung dazu, nicht nur ja in der Entstehung vom Augsburger 1-0, sondern auch unmittelbar beim 1-0 liegt es ja auch daran, dass die zum einen den Freistoß so schnell ausführen und der auch gut geschossen ist, aber Leimer ja auch super unaufmerksam da ist.
Fandst du, der war schnell ausgeführt? Ich fand eigentlich eher, dass Leimer irgendwie vollkommen im Winterschlaf war. Also der reagiert ja überhaupt nicht auf den diagonalen Einläufer und orientiert sich halt falsch. Aber ja, also es ist schon, Bayern steht vielleicht nicht optimal geordnet, aber ich würde es eher dann in letzter Konsequenz Leimer zuschreiben, das Ding, der irgendwie ein bisschen pennt.
Nee, genau. Also eher lag es an Leimer als an der schnellen Ausführung. Ich fand, dass es beides war, aber wollte eigentlich nur deine These stützen, dass es dann eher was Individuelles als jetzt was Strukturelles sozusagen war.
Ja.
Ja, und da sieht man eben, dass der FC Bayern vor dem Heimspiel gegen Inter, Heimspiel gegen BVB und dann eben Auswärtsspiel bei Inter wirklich einige Themen hat. Und dazu kommt ja noch, dass wir jetzt eben wissen, Thomas Müller wird seine Karriere beenden. Wollt ihr dazu auch was sagen? Habt ihr da eine Meinung dazu? Ich meine, es ist schon so ein bisschen ironisch, dass quasi er reinkommt für Jamal Musiala in der 54. und du sofort siehst, was Thomas Müller eben dem FC Bayern immer noch geben kann, nämlich eine ordnende, strukturierende Hand, auch so, dass er, also quasi In-Game-Coaching auf dem Spielfeld, das ist Thomas Müller, auch wenn du nicht immer die großen, die wichtigsten Ballaktionen bei ihm hast, aber er scheint ja schon einen Einfluss zu haben. Weiß ich, Benni, hast du da eine Meinung zu? Ich meine, schwierig zu bewerten jetzt, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist, von außen betrachtet. Aber was geht dem FC Bayern da verloren?
Ja, erstmal geht eine absolute Vereinslegende verloren. Ich glaube, ein Lautsprecher in der Kabine und ein absoluter Führungsspieler, Identifikationsfigur. Ich finde es super schwierig, das zu bewerten, weil auf der einen Seite steht natürlich auch immer, ich glaube, das hat Max Eberl auch relativ klar so kommuniziert, ein finanzielles Thema irgendwo mit im Vordergrund, auch bei den Bayern. Die Bayern haben einen Umbruch nach wie vor oder müssen auf verschiedenen Positionen sich weiterhin verstärken beziehungsweise den Kader verändern, dass Thomas Müller nicht für 1,50 Euro Fußball spielt, auch in der jetzigen Rolle nicht. Ich glaube, das ist jedem klar. Dann ist halt die Frage, wie sehr können sich beide Parteien da annähern? Das möchte ich nicht bewerten. Ich glaube schon, dass es A, ungewohnt ist und B, auch langfristig, was das Thema, also das Thema Kabine darf man im Fußball nicht unterschätzen und wie wichtig das ist, dass sich Spieler miteinander und untereinander verstehen. Und dass Thomas Müller da, glaube ich, derjenige ist, der da ganz, ganz viel zu einem positiven Kabinenklima beitragen kann, ist klar. Und ob man das in welcher Form auch immer ersetzt bekommt, wage ich zu bezweifeln. Aber schwierig. Ich bin einfach traurig, dass Thomas Müller nicht mehr in der Bundesliga auflaufen wird, weil das einfach, ich hätte mir gewünscht, dass er seine Karriere bei den Bayern beendet, ehrlicherweise.
Ich weiß nicht, Greta, ob du da noch Gedanken zu hast?
Ja, vielleicht nur ergänzend. Also ich finde, dass es jetzt spielerisch in dem Sinne nicht so überraschend ist, weil er jetzt echt nur am Ende reinkam und dass er auch keinen Bock hat, irgendwie immer nur 2, 3, 4 Minuten pro Spiel zu machen, kann ich auch verstehen. Ich glaube, warum das so ungünstig ist, ist eher die Kommunikation, weil Max Eberl ja noch vorher gesagt hatte, so ja, wenn Müller noch spielen will, dann spielt er und das wird das kürzeste Vertragsgespräch und so. Ich habe mir auch gestern die ganze Dopa-Folge reingepfiffen, wo er zu Gast war und das sich in Schadensbegrenzung versucht hat, sag ich mal. Und gleichzeitig wäre es irgendwie doch the most Thomas Müller Thing, jetzt bei Musialas Verletzung ihn quasi zu ersetzen und noch eine krasse Saison hinten rauszuspielen. Das würde mich nicht wundern.
Ich fand auch tatsächlich die, ich weiß gar nicht, ob es ein Video von Thomas Müller war, aber zumindest das, was das Geschriebene von ihm, dass er ja, so zwischen Instagram den Zeilen relativ klar gesagt hat, okay, ich hätte schon, glaube ich, auch gerne weitergemacht. Und das mit Max Eber habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass er sogar relativ offensiv kommuniziert hat, dass Thomas Müller einfach nur Ankler, okay, gut, das ist dann natürlich ungünstig.
Also, ich habe ja einleitend gesagt, dass es schwierig ist, das von außen zu beurteilen. Und jetzt möchte ich ein extrem hartes Urteil fällen. Ich finde, das ist eine so katastrophale Entscheidung vom FC Bayern. Auch im Ganzen zustande kommen. Und nur weil Thomas Müller ein riesiger Bayern-Fan ist und extrem loyal, fällt denen das jetzt nicht mit 300 Dezibel, wird ihnen das jetzt gerade nicht um die Ohren gehauen und fällt denen mit 30 Tonnen auf die Füße. Denn der hätte es so leicht gehabt, die richtig reinzuraten. Ich finde das reinzureiten. Ich finde das auf allen Ebenen schwierig. Ich finde, dass es total den Wert unterschätzt, den Thomas Müller für Vincent Kompany hat, das, was gut dokumentiert ist. Die ganze Kommunikation ist eine absolute Katastrophe. Das ist Laiendarstellung und es bringt Max Eberl in eine unmögliche Situation, denn ganz offensichtlich, Max Eberl verhält sich auch sehr loyal zum Verein. Aber die Entscheidung kam von oben drüber. Der Aufsichtsrat war es, der es geleakt hat und der gesagt hat, es gibt keinen neuen Vertrag. Also sprich, Hoeneß und Rummenigge, die formen weiter den Verein nach ihrem Bilde, aber wo ist denn dann die vielbeschworene FC Bayern Familie? Und was sagt denn das überhaupt aus, wenn man erst die Vertragsverlängerung mit anderen Spielern macht und dann feststellt, jetzt haben wir kein Geld mehr für Müller? Was ist denn dann das für eine Wertschätzung gegenüber Thomas Müller, wenn es denn überhaupt nur um Geld gegangen ist? So ganz will ich das nicht glauben. Ich, ich finde es unglaublich, wie es der FC Bayern mal wieder geschafft hat, eine Vereinsikone wegzubekommen, ohne ihm den Ausgang durchs große Tor zu geben. Sie werden das jetzt natürlich trotzdem noch irgendwie machen, aber es ist in jeder...
Bei der Club-WM.
Ja, ja, genau, das sind die letzten. Ich meine, der Typ hat 743 Spiele für Bayern gemacht. Der hat über 510 Torbeteiligungen. Thomas Müller ist der moderne Bayern-Spieler. Kein Schweinsteiger, kein Manuel Neuer, der ist sowieso nicht qua seiner Herkunft und so weiter und so fort. Es ist Thomas Müller. Er ist quasi das Gesicht dieses Erfolges. Und dass der FC Bayern das nicht hinbekommt, das zu regeln, dass der FC Bayern sich auch so wegduckt und mit so merkwürdigen Kommunikationswegen arbeitet. Natürlich ist es heutzutage noch schwieriger, Sachen intern zu halten mit all den Transferjournalisten da draußen und so weiter und so fort. Aber es dennoch darf das so nicht passieren, dass es durchsickert, dass er kein neues Angebot bekommt und dass dann irgendwann eine Presseerklärung runterrauscht. Es hat nichts mit dem zu tun, was der FC Bayern immer von sich behauptet, nämlich, dass man eine Familie sei, dass man anders denken würde.
Aber das ist doch schon lange nicht mehr so.
Ja,
also
genau.
Der Zug ist ja schon lange abgefahren.
Ja, ja, das Stichwort Mutter. Was heißt denn überhaupt Mia San Mia?
Ja,
aber ich glaube, was man gut...
Ja, also Familie sind sie halt für alle alkoholkranken Spieler aus den 70ern. Da sind sie eine Familie, das stimmt. Ja, leider ist das nicht mal jetzt irgendwie ein Witz gewesen, sondern das ist es so. Da sind sie eine Familie, da sind sie da. Und auch für die, die in den 80ern alkoholkrank geworden sind, für die sind sie auch da. Kann dir auch jeder, will ich jetzt nicht offiziell erzählen, weil das gehört auch nicht hierhin, das ist die Privatsphäre von denen, um die kümmert sich der FC Bayern. Aber ich finde, dass Hoeneß und Rummenigge, und ich meiner Meinung nach muss man diese beiden Personalien dazu befragen, denn offenbar sind sie es, die Entscheidung treffen. Aber die müssen sich wirklich mal befragen lassen, was sie denn für die jüngere Bayern-Familie getan haben. Für eben Spieler, die vielleicht auch mal unbequem waren, die vielleicht auch mal Kritik geübt haben. Also Philipp Lahm könnte man auch zur Bayern-Familie dazu rechnen. Bastian Schweinsteiger.
Olli Kahn.
Wie ist das gegangen? Und ich will jetzt nicht sagen, mit allen war es so schlimm wie ich es jetzt gerade gezeichnet habe. Das sind alles individuelle Wege und Karriereentscheidungen und so weiter und so fort. Aber ich finde, für die Neuzeit stimmt das einfach eben nicht mehr mit der Bayern-Familie. Und wie gesagt, wenn Thomas Müller nicht so wahnsinnig loyal wäre, dann hätte der den aber auf den Schreibtisch gekackt. Sorry, wenn ich es jetzt einfach mal so formuliere. Und alle Bayern-Fans werden außen rum gestanden und hätten applaudiert. Denn wenn jemand einen guten Leumund hat, dann Thomas Müller. Und da können sie wirklich, wirklich froh sein, dass der Mann Klasse hat. Anders als offenbar einige, die gerade Entscheidungen treffen und die jetzt schon wieder über die Medien Max Eberl anzählen lassen, was auch das Letzte ist. Also du wirst auch wirklich kein Sportvorstand beim FC Bayern sein. So, Entschuldigung, Greta, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich wäre gerne bei Hermann Gerlands Reaktion dabei gewesen, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, wie die ausgefallen ist. Und zum anderen bin ich mal sehr gespannt, was Müller dann in Zukunft macht, ob er eine Rolle beim FC Bayern bekleiden wird. Das wurde ihm ja seit Jahren quasi in Aussicht gestellt und ist ja, glaube ich, immer noch so. Aber wenn man sich mal anguckt, was in den letzten Jahren mit Vereinslegenden in entscheidenden Rollen beim FC Bayern passiert ist, also wie Olli Kahn oder so, bin ich mal gespannt, ob es da im Thomas Müller eventuell ähnlich ergehen wird. Jetzt nicht im Sinn von, er macht die gleichen Fehler oder sonst was, sondern eher so, wie viel Freiheit oder Gestaltungsmöglichkeiten es da gerade wirklich gibt, selbst für verdiente Vereinsikonen.
Das stimmt. Und der letzte Aspekt ist noch ein finanzieller. An mehreren Punkten sieht man, dass die Bayern einfach ein Ausgabenproblem haben. Das ist auch so. Also warum kann man es sich nicht leisten, die Frauenabteilung mehr zu fördern und es mal in Kauf zu nehmen, dass man miese macht, wenn man ein Spiel ins große Stadion verlegt? Ergebnis ist Geld. Warum muss man manche Spieler verkaufen oder die Verträge zu anderen Konditionen verlängern? Die Antwort ist Geld. Also es stimmt schon, dass der FC Bayern ein Ausgabeproblem hat. Ist aber auch sehr interessant, wie alle Schuld dafür jetzt abgeladen wird auf Leute, die sich kaum noch dazu äußern können, obwohl meines Wissens nach bei Verträgen ab einer gewissen Summe und eigentlich bei allen längeren Vertragsverlängerungen immer der Aufsichtsrat zustimmen muss und die beteiligten Personen meines Wissens nach immer in diesem Aufsichtsrat saßen. Also es ist schon interessant. Ich will nicht sagen, Salihamidzic hätte keine Fehler gemacht bei Verpflichtungen. Aber wie gut der FC Bayern darin ist, zu sagen, dass jemand anderes schuld ist, auch aus den eigenen Reihen, einfach nur damit man selber nicht schuld ist, das ist schon, da sind sie wirklich Rekordmeister drin.
Was passiert eigentlich im Sommer, wenn, also ich habe das Gefühl bei Bayern, dass sie gerade ganz, ganz viel dafür tun, Budget und Geld dafür freizuschaufeln, dass sie im Sommer Florian Wirtz irgendwie mit allen Mitteln nach München lotsen können. Was passiert eigentlich, wenn der nicht kommt im Sommer?
Ja, der wird Nachfolger von Kevin De Bruyne. Ich sag's euch. Ja, Manchester City macht nämlich genau dasselbe.
Ja, ich glaub's nämlich tatsächlich auch. Und was passiert dann eigentlich in München, wenn das...
Nee, also, es wird nichts passieren, weil...
Na, im Zweifelsfall wird einfach Max Eberl gefeuert.
Ja, das wird sowieso anscheinend passieren. Aber wer will sich dann diesen Post noch antun? Ja, okay, Christoph Freund, wissen wir schon. Aber ja, es wird natürlich nichts passieren. Denn aus guten Gründen, auch aus durchaus auch gerechtfertigten Gründen, ist das Lebenswerk von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht hinterfragbar. Du kannst es tun. Ich habe es in einem prominenten Beispiel auch versucht und glaube ich so hoffentlich den Sweet Spot getroffen zwischen Kritik und Würdigung. Aber im Großen und Ganzen, vor allem wenn du mit richtigen Bayern-Fans sprichst, die auch manche Zusammenhänge nicht kennen oder nicht kennen wollen, dann werden die immer recht bekommen und vor allem Hoeneß hat dann auch die Möglichkeit, die Gabe, sich dann auf eine Bühne zu stellen und es den Leuten so zu verkaufen, dass sie sagen, Uli, du hast doch völlig recht. Wir wussten immer, dass es die richtige Entscheidung ist mit Thomas
Müller. Ist aber schon krass, wie die Kommunikationswege da einfach anscheinend, aber ich habe es gar nicht mitgeschnitten, dass Max Eberl einfach öffentlich dann auch gesagt hat, hier der Thomas klopft bei mir an und machen das dann schon mit der Vertragsverlängerung und dass es dann einfach wieder öffentlich durchsickert, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
Es war zweimal, die haben es gestern im Dopa irgendwie noch vorgerechnet, wann das letzte Interview quasi war, wo Eberl das nochmal gesagt hat. Das war, glaube ich, Anfang März. Und dann waren die Müller-Gespräche, glaube ich, nur ein paar Tage danach oder so. Also
und was lag dazwischen? Eine Aufsichtsratssitzung. Also die unglückliche Kommunikation, die kommt ja auch nicht von Max Eberl. Und Max Eberl hat doch eigentlich das Richtige gesagt. Er hat ja sogar noch gesagt, wir gucken uns tief in die Augen und wir gucken auf den Kader. Also eigentlich war da sogar noch eine Hintertür mit drin, dass er sagen könnte, okay, wenn es der Kader gerade nicht hergibt, dann, aber ansonsten hat er gesagt, dann ist es ein Handschlag und dann, wir wissen doch alles. Also er hat doch genau das gesagt, was Uli Hoeneß in derselben Situation auch gesagt hätte. Er wusste aber ja nicht, dass dann der Aufsichtsrat kommt und ihn zurückpfeift. Und natürlich interpretiere ich jetzt hier auch rein, aber bitte, also das liegt alles so eindeutig da, wie das jetzt auch intern gelaufen sein muss. Sonst hätte Max Eberl sich anders geäußert, weil er ist sehr vorsichtig bei allem, was er sagt. Ich habe ihn jetzt schon mehrfach in der Mixed Zone erlebt und immer ging es um irgendwelche Vertragsverlängerungsfragen, Kimmich, Davis und so weiter und so fort. Da war er immer ganz, ganz vorsichtig, was er sagt. Und nur bei Thomas Müller war er so eindeutig. Das hätte er nie im Leben gemacht, wenn der Aufsichtsrat gesagt hätte, wenn du dieses Ziel, dieses Ausgabenziel reißt, dann darfst du nicht mit Müller verlängern oder du darfst eben dieses Ziel nicht reißen. Wenn er das gewusst hätte, hätte er das nicht gemacht. Das hat er nicht aus einer Laune heraus gesagt, sondern aus einer tiefen Überzeugung, auch wenn er jetzt im Nachhinein sagt, er sei dazu emotional gewesen. Ja, Max Eberl hat halt Klasse.
Was soll er auch sagen?
Vielleicht passt er dann auch nicht in die aktuelle FC Bayern-Riege. Vielleicht bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen drüber, aber die Hörerinnen und Hörer werden es mir schon sagen. Aber wie ihr merkt, hatte ich dazu Gesprächsbedarf. In der letzten Sendung wollte ich noch nicht, weil es dann noch nicht offiziell war. Aber jetzt musste es raus. Ich sage euch noch kurz, wie es weitergeht für den FC Augsburg. Denn bei Bayern habe ich ja schon angesprochen, dass es jetzt gegen Inter und Dortmund geht. Augsburg wird es dann in Bochum und dann zu Hause gegen Frankfurt spielen. Augsburg wiederum mit 39 Punkten, 5 Punkte hinter dem Europapokal. Auch das ist immer noch möglich.
Darf ich eine ganz kurze Off-Topic-Frage stellen? Glaubt einer von euch daran, dass Bayern gegen Inter weiterkommt?
Also jetzt unter den Voraussetzungen ehrlicherweise nicht. Also Inter wäre eh schon ein harter Brocken gewesen, vor allem Inter ist on a mission. Die waren im Champions-League-Finale gegen City besser und haben es verloren. Und das macht was mit Teams, auch wenn es natürlich auch personell ein paar Veränderungen gab. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, es wäre aber nicht so untypisch für Bayern. Und genau das, was Greta gesagt hat, mit, dass Thomas Müller dann vielleicht derjenige ist, der da irgendwie wieder... Dann danach der war, der im Sturm Inters den Kopf oben behalten hat und den Kopf auch klar hatte, kann man sich schon auch vorstellen. Aber es wird schon sehr, sehr schwierig jetzt.
Und ansonsten. Ja. Ja. Es wird mich nicht krass wundern, aber ich glaub's nicht. Also, die haben ein Riesenlazarett, gerade jetzt ohne Musiala.
Ich meine, andererseits muss man sagen, wenn sie stark waren in dieser Saison, dann vor allem in der Situation, in der alle, auch ich, gesagt haben, ja gut, gegen Leverkusen, das wird jetzt aber eng in der Champions League. Und dann, bam, bam, zwei richtig gute Spiele.
Boah, ich glaube, Inter ist unknackbar. Ich glaube, also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, Inter gewinnt dieses Jahr die Champions League. Und deswegen, also
Das wäre doch schön.
Ich glaube nicht, dass für Bayern was zu holen gibt.
Ja, weil sie dann den PSG nicht gewinnt, deswegen wäre es schön.
Nee, aber weißt du, was so krass ist? Ich bin ja zwar nicht mehr ganz so aktiv auf Social Media, aber ich verfolge natürlich auch, was so die Meinung war nach der Inter-Auslosung. Und ich hatte schon das Gefühl, dass viele auch gesagt haben, ja, Inter ist ja, also ich weiß nicht, ob die Leute die Serie A nicht so krass verfolgen, aber dass Inter schon sehr knackbar ist. Ich würde halt sagen, dass Inter taktisch ist, also für mich ist Inter taktisch mit Abstand das beste Team auf diesem Planeten unter Simone Inzaghi. Und fand's krass, wie die unterschätzt wurden.
Andererseits jetzt gegen AC 1-1 gespielt, jetzt das 2-2 gegen Parma, da war schon die Aufstellung ein bisschen durchrotiert, sage ich jetzt mal. Ah, ich bin gespannt, aber man kann sich auf jeden Fall drauf freuen. Und das ist ja auch cool, dafür ist ja die Champions League da, dass man dann auch mal so einen Laktattest bekommt, wo steht die Bundesliga. Ist das Ergebnis in dieser Saison vielleicht nicht so, wie sich das manche Leute wünschen würden, aber so ist es eben. So, jetzt aber wollen wir über unser letztes Spiel sprechen, nämlich Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend. Und wenn wir von Verletzungssorgen bei den Bayern sprechen, dann müssen wir auch von Verletzungssorgen beim VfL Wolfsburg sprechen. Da sind die Sorgen in der Defensive so groß, dass mit Odogwu ein U17-Weltmeister sein Debüt gibt. Und gleich nach 2 Minuten wird es schon eng für die VfL-Defensive. Querfeld köpft eine Ecke von Juranovic, abgefälscht an dem Pfosten. Und der Nachschuss von Gedira geht drüber. Kurz darauf klärt allerdings Querfeld auch einmal zu kurz und Amura schießt knapp am Tor vorbei. Ilic verpasst dann einen Einwurf von Juranovic aus kurzer Distanz knapp. Grabara pariert danach super gegen Harbarer. Ilic muss nach 28 Minuten schon verletzt raus und kurz vor der Halbzeit hält Wimmer Doki bei einer Ecke fest. Und was da eigentlich gepfiffen wurde, das war ein Mysterium. Also Heim Ausmaß, er pfeift Stürmerfoul. Es gab auch noch einen zweiten Zweikampf in dieser Szene. Es ließ sich nicht so ganz auflösen, was damit eigentlich gemeint war. Es ist insofern gut für Ham Osmas, dass Kaminski von einem Missverständnis und zwischen Doki und Late nicht profitieren kann und an der Schulter Rönnos scheitert und dass am Ende Union gewinnt. Denn in der 63. Minute kommt es zu einem Einwurf von der linken Seite und einem kuriosen Tor. Am Ende köpft Querfeld den Ball nach innen und der springt so auf, dass Hollerbach drankommt. Grabara springt vor ihm in die Luft und Hollerbach schießt einfach an ihm vorbei zum 1-0. Und dann war es das im Grunde aus. Ich will jetzt nicht so tun, als ob das hinten raus nochmal spannend geworden sei. Vielleicht war es für Union-Fans so, für neutrale Beobachtende war klar, okay, gut. Dieses Spiel ist durch und damit Union im Grunde auch aus dem Abstiegskampf raus mit ja wirklich einer beeindruckenden Serie, jetzt 10 Punkten aus den letzten 4 Spielen, unter anderem gegen Frankfurt, Bayern und jetzt eben gegen Wolfsburg. Benny, was ist zu dieser Partie und zur Leistung von Union zu sagen?
Schwierig. Union verteidigt vor allen Dingen deswegen gut, weil Wolfsburg mal wieder sehr uninspiriert ist, dann doch uninspiriert. Also das ist, Wolfsburg ist wirklich im Spielaufbau in der ersten Aufbaulinie. Wenn du jetzt nur so die Entwicklungskurve nimmst über die ganze Saison beim VfL, da ist einfach gar nichts passiert. Also das ist vollkommen verrückt. Keyplayer bei Wolfsburg war Jonas Wind dann im Ballbesitz, der ja immer einer der wenigen war, die sich mal bewegt haben zwischen den Linien. Ansonsten war es halt sehr viel aus der Position heraus und was Union natürlich zumindest beim Verteidigen sehr krass in die Karten gespielt hat, ist, dass Wolfsburg sich einfach, ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, wie oft sie sich getraut haben, mal den Druck reinzuspielen. Also sie haben ja wirklich alles versucht, über ihre Wingbacks irgendwie aufzulösen und dann den Ball irgendwie über Tiefenläufe aus der letzten Linie direkt hinter die Kette von Union zu bringen und haben irgendwie nie mal in Druck gespielt und dann die Seite verlagert. Und Union aber trotzdem lösen halt immer das Pressing aus. Das fand ich schon auffällig. Also wirklich jedes Mal, wenn Wolfsburg einen Rückpass gespielt hat, hat Union das Pressing ausgelöst. Jedes Mal. Das hat auch jedes Mal funktioniert. Und Wolfsburg hat es aber auch, hat denen sowas von in die Karten gespielt, weil jedes Mal, wenn sie hätten verlagern können, die haben ja nur über ihre Dreierkette verlagert, Wolfsburg die Seiten. Also sie haben nie mal diagonal durch den Druck die Seiten verlagert, sondern immer nur Rückpass, wurden angelaufen, entweder über einen Außenverteidiger oder langer Ball. Und so wurde es dann irgendwie ein bisschen wildes Spiel. Und damit spielt Union halt voll in die Karten, die es dann aber auch gut gemacht haben. Ich fand, Union hatte eine sehr, sehr gute Positionierung von den Wingbacks. Fand, Juranovic hat ein gutes Spiel gemacht. Und die haben immer gut nachgeschoben. Sind über die Achter gut nachgerückt. Ich glaube, das war so
doch, war so ein Union-like-Spiel. Also gut auch auf zweite Bälle gewesen und präsenter gewesen. Aber Wolfsburg halt auch. Ja. Ich verbuche das Spiel echt, also von Wolfsburg das Spiel verbuche ich so unter, ja, hat halt stattgefunden, aber irgendwie. Dieses Torfeld ist auch typisch für dieses Spiel, ne? Also, dass Wolfsburg alle relevanten Kopfballduelle verliert und dann Grabara einfach irgendwie da rausspringt und sich auch noch verschätzt. Aber ja, ist.
Aber würdest du das quasi Wolfsburg noch in Anführungszeichen durchgehen lassen, weil es ja auch eine komplett neu formierte Dreier- bzw. Fünferkette hinten drin war?
Nee. Ich finde, es hat, also ja, dann im Verteidigen und vor allen Dingen dann auf, ich finde generell Thema zweite Bälle und wie positionierst du dich in der Staffelung, ich glaube, da kann man das dann definitiv sagen. Aber wenn du die Dreierkette ausklammerst, steht davor sehr, sehr viel Personal, was sich kennt. Und vor allen Dingen, also ich habe immer Schwierigkeiten damit, weil ich sage, du hast mit Asta Franks zum Beispiel, der fällt so in die Kategorie Felix Metscher, Freak-Athlet und könntest du im Druck anspielen. Maxi Arnold ist ja auch ein spielintelligenter Spieler, den es aber auch so schwer fällt, das Spiel zu ordnen und sich dann, es geht dann ja auch häufig um Abstände in den einzelnen Passketten und wie positioniere ich mich in dem Druck. Das ist so sehr Freestyle bei Wolfsburg. Aus der Position heraus, dass man sich, glaube ich, als Gegner, also ich würde mich wahrscheinlich als Gegner freuen, dagegen zu spielen, weil die stehen halt einfach dann sehr, sehr hoch in der letzten Linie Wolfsburg und irgendwann weißt du, sie spielen den Rückpass, du kannst sie anpressen und sie sind dann eh nicht mutig genug, das auszuspielen, dann spielen sie einen langen Ball. Und da erwarte ich mir, egal wer da hinten drin steht, in der Dreierkette, weil ich auch zum Beispiel Yannick Gerhardt, dem traue ich auf jeden Fall zu, auch unter Druck meinen diagonal flachen Ball auf die Sechs zu spielen, die ja jetzt von, das wurde von Union auch zugestellt, aber jetzt ja nicht so, dass Union da mit maximaler Intensität in der ersten Aufbaulinie draufgepresst ist, wenn Wolfsburg mal sie gelockt hat, sondern das war immer nur noch Rückpässen die ganze Zeit. Also ja, natürlich fließt das mit Sicherheit irgendwo auch rein, dass die so in der Form nicht zusammengespielt haben, aber im Spielaufbau ist das schon, weiß ich nicht, ist mir die Ausrede dazu billig, ehrlicherweise.
Ja, vielleicht hat man das auch daran gesehen, dass dann Wolfsburg in den Phasen, in denen Union tief stand, in denen Union zu 95% ganz fantastisch verteidigt hat, also allein Duki hatte 14 klärende Aktionen, es war wieder ganz toll. Aber dennoch hatte da Wolfsburg dann auch seine ganz, ganz wenigen Momente. Und wenn man sich nämlich die Expected Goals von diesem Spiel anguckt, dann siehst du 1,19 bei Union und 1,86 bei Wolfsburg. Und dann denkt man sich so, hä, Moment mal, wie haben die denn 1,86 Expected Goals hinbekommen? Ja, ich kann es dir sagen, nämlich in der 89. Minute hatten sie einen Abschluss mit 0,98 Expected Goals. Kevin Behrens hat es geschafft, gegen Roussillon, der auch wirklich fantastisch das verteidigt hat, sich völlig zu Recht dafür gefeiert hat. Aber Kevin Behrens hat es geschafft, eine 0,98-prozentige Wahrscheinlichkeit, also jetzt habe ich es falsch herum formuliert, er gehört zu den 2%, die es nicht geschafft haben, diesen Ball unterzubringen. Das ist absolut irre. Und das war ja tatsächlich eine gute Aktion, wo du die Qualität von Wolfsburg gesehen hast. Wimmer gewinnt da sein Duell, geht die Grundlinie entlang. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ein Unioner sieht da auch tatsächlich in der Szene mal gar nicht gut aus. Und dann eben der Pass und Roussillon klärt diesen Ball irgendwie vor Behrens noch über die Latte. Keine Ahnung, wie er es hinbekommen hat. Aber da hast du es eben gesehen, die Qualität ist eigentlich da, aber Union hat es über 89 Minuten geschafft, Wolfsburg diese Qualität wegzunehmen und hatte dann noch das Glück, dass die zwei Fehler, die Union gemacht hat, nicht genutzt wurden von Wolfsburg.
Ja, also ich bin vollkommen bei dir, dass Union generell das Thema Strafraumverteidigung und tiefe Verteidigung war in dem Spiel sehr, sehr gut. Das muss man echt sagen, dass sie Wolfsburg da kaum Raum gegeben haben. Ich finde aber, was du auf der anderen Seite dann nicht machen darfst, ist einfach 4 Mann auf die letzte Linie stellen, mit den Flügelverteidiger dann noch. Dann hast du nur Jonas Wind, der sich im Zwischenraum bewegt und dann jedes Mal versuchen, irgendwie Wimmer oder Amura auf 10 Meter, die du hast, immer in die Tiefe zu schicken. Also, dass du da irgendwas aufbrichst. So wirst du halt niemals diesen kompakten Block von Union, also es ist ja immer schwierig, einen 5-3-2 zu bespielen, vor allen Dingen, wenn die Abstände da passen. Aber das ist halt das allerletzte Stilmittel, was man da wählen sollte.
Ja gut, aber Union hat halt sonst auch wirklich wenig angeboten. Also in dieses Mittelfeld reinzuspielen, da brauchst du auch Eier, weil halt, also Haberer, Schäfer, Khedira, die haben auch so physisch gespielt. Und in dem Spiel hatte ich schon den Eindruck, dass es was bewirkt hat bei
Wolfsburg. Aber sie haben ja auch keine, also Wolfsburg hat ja auch gar keine gegenläufigen Bewegungen zum Beispiel mal drin gehabt. Also du hast ja wirklich immer Jonas Wind im Zwischenraum gehabt. Da habe ich so viel über Zwischenräume gesprochen.
Jonas Raum im Zwischenwind.
Richtig, also ein guter Folgentitel sogar. war der einzige Spieler, der sich da mal zwischen den Ketten aufgehalten hat, und der hat ja, selbst Wind ist ja nicht irgendwie mal explosiv in die Tiefe gestartet und Wimmer ist kurz entgegengekommen, sondern es ging immer entweder nur diagonal raus oder halt zur Grundlinie, und das ist mir dann zu wenig. Und es gibt ja viele Teams, die mittlerweile Rückpässe bewusst als Pressing-Trigger wählen im Spielaufbau. Aber das hat beim VfL jetzt auch nicht unbedingt stattgefunden. Und ja, ich gebe dir recht, du musst schon Eier haben, da in das Mittelfeld reinzuspielen. Aber mal ganz ehrlich, ja, die haben physisch gespielt, aber du hättest vor allen Dingen in der zweiten Aufbaulinie auch schon nochmal Luft gehabt, dich aufzudrehen und dann mal ein bisschen was aufzubrechen. Aber es ist halt nicht passiert.
Ja, ich wollte halt nur hervorheben, wie gut Union gespielt hat. Denn ich fand,
haben sie auch, also das steht außer Frage, haben sie wirklich. Also ich bin ja immer vorne mit dabei, das zu kritisieren, und ich finde den Fußball, weiß man glaube ich mittlerweile, ist nicht meine favorisierte Art, Fußball zu spielen, aber auf der anderen Seite musst du auch sagen, dass es halt trotzdem schwierig zu bespielen ist. Und wenn Union einen guten Tag hat, dann stehen halt hinten immer noch Dürki Querfeld und Diogo Leite da hinten drin. Das gilt immer noch für mich als Top-Segment Bundesliga, was reines Verteidigen angeht. Und wenn du diese Stärken hast, nutz sie, und das machen sie in dem Spiel sehr, sehr gut.
Und deshalb hat jetzt Union eben 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und damit, das gibt auch Steffen Baumgart zu, das wird jetzt schon sehr schwierig für die anderen, da 11 Punkte unten drin zu holen. Es geht jetzt dann weiter ins Auswärtsspiel bei Leverkusen, bin ich extrem gespannt darauf. Generell könnte Union jetzt auch so ein Team sein, was eben aus dieser stabilen Defensive heraus und vielleicht auch der etwas mehr spürbaren Leichtigkeit in der Tabelle, die könnten jetzt so zum Stolperstein werden. Spielen noch gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, Bochum, Werder, Heidenheim und Augsburg. Also das sind alles Teams, die noch irgendwelche eigenen Ziele haben. Vielleicht Werder Bremen noch am wenigsten von den Teams. Sind wir mal gespannt, welche Figur da Union macht und wie man aus der Saison rauskommt. Für den VfL Wolfsburg ist die Situation anders. Man ist jetzt abgerutscht auf Rang 12. 6 Punkte Rückstand sind es jetzt auf den Europapokal. Wenn man jetzt nur dieses Spiel zur Grundlage nehme, würde man sagen, zu Recht. Aber wir kennen auch die Bundesliga. Und ein Heimsieg gegen RB Leipzig würde Wolfsburg gleich in eine andere Lage bringen. Man spielt außerdem noch gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Dortmund und gegen Gladbach. Das heißt, jeweils Teams, die vor Wolfsburg stehen. Das heißt, es läge in der eigenen Hand von Wolfsburg. Sie haben die meisten direkten Duelle mit den anderen Europapokal-Aspiranten. Es wäre noch möglich. Auf Grundlage dieses Spiels ist es kaum zu glauben. Aber gut, wir haben schon ein Verrückteres gesehen im Fußball. Jetzt wollen wir noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Unseren MVP, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Greta, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal beginnen. Wer ist denn dein MVP? Und hast du ihn uns vorhin schon kurz angeteasert beim Spiel Bochum gegen Stuttgart?
Ja, habe ich. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich schwank inzwischen. Aber Nick Woltemade, und dann habe ich mal noch eine Honorable Mention für Leroy Sané, weil der mal ganz stark Werbung für einen neuen Vertrag gemacht hat. Aber doch, ich bin bei Woltemade. Macht Spaß.
Das ist die kürzeste MVP-Würdigung seit ganz langem.
Ich habe gerade schon so viel über den geredet, gut, deswegen ja. Will ich es jetzt nicht doch unnötig in die Länge ziehen.
Ja, tut er wirklich. Benny, wer ist dein MVP dieses Spieltags geworden?
Ich habe mich für Thiago Cardoso entschieden von Gladbach, weil für mich eine unglaubliche Leistung, wenn man es dann in Relation setzt, auch nochmal aufgrund seines jungen Alters. Ich finde, einen erheblichen Anteil daran gehabt, dass Gladbach hier nicht als deutlicher Verlierer aus der Partie rausgegangen ist, und viele tolle Paraden mit drin gehabt. Mir geht's nicht nur um die Paraden. Ich finde, dafür, dass er so jung ist, ist der total druckresistent, auch im Spielaufbau. Der macht ganz, ganz wenig Fehler. Ich finde ihn total unaufgeregt und ich weiß gar nicht, wie viele Paraden der hatte in diesem Spiel, aber ich glaube, da kommen...
Ich glaube, 8 waren es am Ende.
Und das ist schon verrückt, hat 1,05 Expected Goals verhindert. Das ist schon nicht ganz so verkehrt und dementsprechend mein MVP des Spieltags.
Sehr gut, dann kann ich umswitchen. Er wäre auch meiner gewesen, aber ich habe in der Hinterhand noch Romano Schmid gehabt, denn der hat ein ganz fantastisches Spiel gemacht, Assist und Tor, deswegen das ist schon mal das Offensichtliche. Aber auch er war derjenige, der oft so die Entscheidung treffen musste. Ich glaube, du hast vorhin auch bei der Spielbesprechung gesagt, wann eben quasi rausgepresst wird, eben auf die Halbräume. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Werder generell ein sehr gutes Spiel gemacht und Romano Schmid war da für mich mit einer der Besten, deswegen mein MVP dieses Spieltags. Greta, wer ist dein Unsung Hero?
Kobel im Dortmunder Tor, gar nicht, weil er so generell unterm Radar fliegt, aber wir haben überhaupt nicht über ihn geredet. Dabei hatte er echt 2, 3 ganz starke Aktionen im Spiel, die ganz eindeutig Gegentore verhindert haben und auch dazu geführt haben, dass Freiburg sich da so schwer getan hat. Deswegen möchte ich ihn gerne mal hier nochmal hervorheben.
Sehr, sehr gute Wahl. Ja, war wieder eins der Spiele, wo man im Nachhinein sagt, Mensch, da hat er Punkte festgehalten, auch wenn es natürlich der Spielstand nicht so suggeriert, aber im Spielverlauf war es dann schon zu erkennen. Benny, wer ist dein Unsung Hero?
Mein Unsung Hero, ich weiß gar nicht, ob er so Unsung ist, aber ich nehme Marco Friedl. Es war eine der besten Defensivleistungen, die ich in dieser Saison gesehen habe. Ich glaube, der hat alles wegverteidigt, was ging. Und ja, für mich einen erheblichen Anteil daran gehabt, dass die SGE weder in die Tiefe gefunden hat, noch ins Kombinationsspiel zwischen den Linien gekommen ist, weil Marco Friedl einfach unfassbar gut verteidigt hat. Und dementsprechend mein Unsung Hero.
Okay, da muss ich jetzt umswitchen. Ich wollte eigentlich einen Kieler nehmen, aber es kann ehrlicherweise nicht sein, dass wir die beste Saisonleistung von St. Pauli sehen, eine absolut erstligareife Saisonleistung und dann keiner in den Awards vorkommt. Dann nehme ich Jackson Irvine. Ich finde, allein wegen seiner Laufstärke und seiner Rolle, die er bei St. Pauli spielt, ist er eben oft Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Du hast vorhin einen sehr guten Case für Erik Smith gemacht, dem würde ich auch zustimmen. Auch jemand, der oft unterm Radar läuft. Deswegen, ich widerspreche so ein bisschen der Kategorie, aber ich persönlich habe Jackson Irvine einfach noch häufiger positiv gesehen in dieser Partie. Deswegen mein Unsung Hero. Wohl wissend aber, dass man auch halb Kiel hier hätte noch nominieren können. Also Honorable Mention an die KSV. Einfach im Gesamten. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Greta, was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, den Moment habe ich jetzt gewählt im Hinblick auf den Rest der Saison und zwar die Musiala-Verletzung. Gar nicht, weil sie jetzt so krass das Spiel oder den Endstand bestimmt hat, sondern haben wir ja gerade schon drüber geredet, was bedeutet das für Bayern in der Champions League? Was bedeutet das für Müllers letzte Monate bei Bayern? Ich glaube, dass das nochmal so ein Schlüsselmoment oder ein trauriger Schlüsselmoment in der Saison des FCB sein könnte.
Ja, sehr guter Punkt. Wobei ich muss sagen, ich habe da vorhin nochmal drüber nachgedacht, man unterschätzt immer den FC Bayern in der Champions League. Vielleicht darf man sie auch diesmal nicht unterschätzen, auch wenn Inter ein guter Gegner ist. Aber eigentlich kannst du nie sagen, wie sie spielen, gerade in diesen großen Spielen. Aber das war natürlich auch, es war ja auch so eine bizarre Situation. Er sitzt schon auf dem Spielfeld und du denkst dir so, oh je, was ist da los? Und dann muss aber der Kommentator, ich weiß gar nicht, war es Jan Platte, glaube ich, bei der Zone, muss dann aber noch den Lattenschuss kommentieren und aber nebenher schon sagen, also ist gerade was Tolles passiert, aber oh, wir machen uns Sorgen um Thomas. Das war schon ein bisschen.
Wie so ein Playmobil-Männchen saß er da.
Ja, wirklich, ja. Benny, was war dein Moment dieses Spieltags?
Ja, meine Spiele haben jetzt rein inhaltlich nicht ganz so viel hergegeben, außer St. Pauli gegen Gladbach. Deswegen habe ich mich für die Choreografie von Borussia Dortmund entschieden. Die habe ich sehr enjoyed an diesem Spieltag. Stimmt. Und sah sehr schön aus. Passt jetzt zwar nicht ganz zu deinem Trikot, Greta, aber ich kann anerkennen, dass
das eine gute Choreo war.
Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht und dementsprechend ist das mein Moment des Spieltags.
Wie übrigens auch, und das ist jetzt eine surprising Mention, die vom VfL Wolfsburg bei Union. Wir halten die Fahne in der Hand und alle mit ihrem Fähnchen und dann ein bisschen Rauchtöpfe und so weiter und so fort, verurteile ich natürlich, aber gut ausgesehen hat. Und ich meine, man weiß natürlich, dass es bei Union auch geht, gute Auswärtschoreos zu machen. Das hat ja auch immer ein bisschen damit zu tun, wie viele Schwenker und so weiter darfst du mitnehmen. Aber überraschenderweise der VfL Wolfsburg da an diesem Spieltag auch positiv aufgefallen. Mein Moment des Spieltags ist es aber nicht. Mein Moment des Spieltags war die fünfte gelbe Karte für Matthias Ginter im Spiel gegen Dortmund, weil das nämlich mal bedeutet, dass er zum ersten Mal in seinem 13. Bundesliga-Jahr als Innenverteidiger ist er zum ersten Mal gelb gesperrt, weil er zum ersten Mal im 13. Jahr fünf gelbe Karten gesehen hat. Ich finde das absolut unfassbar, auch wenn du dir anguckst, bei welchen Stationen ja er gespielt hat, in welchen Teams. Also das war mein Moment des Spieltags, weil ich habe die Einblendung gesehen, dachte mir so, Ginter gelb gesperrt, das gab es noch nicht so oft. Und dann hat der Kommentator schon was gesagt und ich habe es parallel recherchiert.
Gab's nie.
Ja, absolut unfassbar. Und
nicht beim Aufeinandertreffen gegen seinen alten Arbeitgeber dann dabei.
Nicht mit dabei, aber ja, gegen den anderen alten Arbeitgeber ist es passiert. Er ist sich treu geblieben. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. War wie immer eine sehr schöne Runde. Ganz, ganz herzlichen Dank an Greta Linde, auch zu hören in 11 Freunde am Abend, auch wenn dein Abend oft nicht unser Abend ist. Aber danke dir, liebe Greta, und Grüße nach Down Under.
Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte.
Und herzlichen Dank auch an Benny Grund. Rondo TV ist die Adresse eures Vertrauens bei Twitch, wenn ihr mehr vor allem zum internationalen Fußball auch wissen wollt. Benny, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Danke für die Einladung, war mir eine Ehre.
Die ist gleich verteilt. Und dann habe ich keine Podcast-Empfehlung für euch, sondern noch eine Leseempfehlung, denn Nora Hespers, ihr kennt sie vielleicht oder solltet sie hoffentlich kennen, hat quasi im Alleingang einen wirklich unfassbaren Skandal aufgearbeitet. Beim Spiel zwischen dem SC Verl und Rot-Weiß Essen gab es sexistische Beschimpfungen der übelsten Art gegen die Schiedsrichterin Fabienne Michel, und es sagt einiges aus, dass gar nichts passiert ist nach diesem Spiel, und erst als Nora dann für die Sportschau das recherchiert hat und da dran geblieben ist, gab es Stellungnahmen der Vereine und jetzt auch eine Ermittlung des DFB. Es passt ins Bild. Wir hatten neulich eine Choreo in der von Fortuna Düsseldorf, in der einem Mädchen ein Messer an den Hals gehalten wird. Das wurde einfach so hingenommen. Jetzt gab es eine Choreo vom 1. FC Kaiserslautern, die satanistisch angehaucht war, und plötzlich wurde es thematisiert bei Sky im Vorlauf. Das hat Annika Becker bei Blue Sky nochmal rausgearbeitet. Also lest euch diesen Artikel durch. Das ist wirklich erstaunlich, dass dieses Thema so unter dem Radar fällt, obwohl es ja offenbar gut dokumentiert ist, sonst hätte Nora ganz viel davon nicht schreiben können. Und es gibt eben Audio- und Videomaterial, was die sexistischen Beschimpfungen beweist. Also lest euch diesen Artikel durch und supportet damit die Arbeit von Nora Hespers. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Rasenfunk supportet, rasenfunk.de/supportersclub. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, mitmachen.rasenfunk.de ist da die Adresse. Und abonniert doch sehr gerne auch alle anderen 4 Feeds, die es gibt. Also Bundesliga der Frauen, Nationalteams, Ligatour und das Tribünengespräch. Denn in fast allen Feeds wird in dieser Woche etwas passieren. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, bin gespannt auf euer Feedback, bleibt dabei sportlich. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Keine Macht den Drogen.